Abdere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Locky geht's immer. Wir melden uns zum zweiten Mal in dieser Woche, muss man sagen, wenn wir das Wochenende, da das letzte Wochenende noch mitnehmen. Und haben schon
natürlich nicht, das war doch Samstag.
Ja, wir hatten ja davor schon, dann waren das letzte Woche zwei Podcasts, Montag, richtig. Samstag. Okay, wir melden uns das zweite Mal innerhalb einer Woche. So ist richtig. Okay.
Ja,
und Bernd Schwickerath, ihr habt schon mitbekommen, ist auch mit dabei, erfreulicherweise.
So Freude an der Beteiligung, würde ich sagen.
Ja, genau, um mich je nachdem, wie er gerade drauf ist, zurechtzuweisen oder was auch immer. Was ist der Grund, warum wir uns melden? Es ist Freitag und die neue NHL-Saison beginnt. Nicht in Nordamerika, sondern in Prag. Da geht's nämlich los. Wir haben uns gedacht, hey, jetzt haben wir Vorschau gemacht auf DL, auf DL2. Natürlich machen wir auch eine NHL Vorschau. Bevor es aber losgeht, wollen wir uns für den September bedanken. Wir hatten ja vor der Saison mal angesprochen, eine entscheidende Saison für Bissl Hockey, wie es weitergeht. Und die Bissl Hockey Fankurve hat geliefert. Also es haben sich viele dazu entschieden, ihr Abo bei Steady abzugraden. Es sind neue Abos mit dazugekommen. Also vielen Dank, kann gerne so weitergehen.
Ja, wirklich vielen, vielen Dank dafür, haben wir ja schon häufiger gesagt. Ohne eure Unterstützung wäre das hier nicht möglich. Und die unterstützt also, ist das möglich. Vielen Dank.
Dann schauen wir auf die NHL-Saison. Wir haben uns vorgenommen, Bernd, wirklich da knackig durchzugehen, zu jedem Team was zu sagen, so ein bisschen, wer ist neu, wer ist weg, also die Key Transactions, natürlich, was ist zu erwarten, wer ist immer noch da, vielleicht ein bisschen einordnen, was diese Mannschaft reißen kann. Wir machen es mal abwechselnd. Es hat auch die Frage gegeben, könnt ihr so ein paar Themen rund um die NHL besprechen, Dinge wie den möglichen Verkauf von Franchises in der Diamond Group, zum Beispiel dann, CCM jetzt in Schweden. Thomas hat dann gefragt. Das sind natürlich schon wirklich sehr, sehr spezielle Dinge. Solche Sachen werden wir immer mal wieder in den 10 Minuten Eishockey aufgreifen. Wir machen jetzt wirklich die sportliche Vorschau und haben gesagt, wir gehen durch alle Divisions durch und fangen mit der Atlantic Division an. Bernd, letztes Jahr Florida, erster in der Atlantic Division. Stanley Cup gewonnen natürlich. Toronto war...
Herzlichen Glückwunsch nochmal.
Genau. Boston war auf der 2, ins Conference-Halbfinale gekommen. Auf der 3 Toronto, auf der 4 Tampa. Beide in der ersten Playoff-Runde dann gleich ausgeschieden. Und dann noch 5, 6, 7, 8 mit Detroit, Buffalo, Ottawa und Montreal alle die Playoffs verpasst. Wir fangen an mit Florida.
Ja, Florida, ne? Du hast gerade gesagt, Meister geworden, endlich quasi das dritte gute Jahr in Folge. Erst ja die Hauptrunde gewonnen, dann ins Finale gekommen, jetzt Meister geworden und ich meine, ein wirklich komplettes Team, extrem starke Goalies, eine überragende Defensive und ein sehr tiefer Sturm. Trotzdem, wie oft bei Stanley Cup-Siegern, schlug dann der Salary Cap zu, deswegen gibt es relativ viele Abgänge. Man muss sagen, der Kern ist aber noch da, sei es Barkov, Tkachuk, Reinhardt, Verhaeghe, Bennett, Forsling, Ekblad, Bobrovsky natürlich. Da ist noch viel da. Trotzdem muss man sagen, es gab auch ein paar Abgänge. Brandon Montour könnte wehtun. Oliver Ekman-Larsson hat zumindest Tiefe gegeben. Dann natürlich so ein Tarasenko, der vielleicht nicht mehr die Qualität hatte, die er mal in Buffalo, die er mal in St. Louis hatte. Aber ich glaube, so für die Tiefe ist er trotzdem ein guter Mann. Dann noch Kyle Posen, der die Karriere beendet hat. Das sind schon vier Abgänge, wo man sagt, ja, das sind schon prominentere Namen. Und neu kam eigentlich nur Nate Schmidt. Die kennt man auch noch als relativ mobilen Verteidiger mit einem ganz guten Schlagschuss. Aber der gehört natürlich nicht ins alleroberste Regal. Also zusammenfassend würde ich sagen, Florida hat einen Tick an Qualität verloren. Aber ist natürlich trotzdem noch eine absolute Top-Mannschaft und wird wieder um den Titel mitspielen.
Ja, die beiden Verteidiger hast du schon angesprochen mit Montour und Ekman-Larsson. Das war gerade das Thema ja bei den Florida Panthers in der vergangenen Saison, dass sie da sehr, sehr gut aufgestellt waren. Natürlich auch der Sturm super, aber eben Scheibe gut hinten raus bewegt, gutes Scoring auch unter den Verteidigern, tief aufgestellt. Und diese Tiefe ist ein bisschen verloren gegangen jetzt über den Sommer. Auf der 2 waren die Boston Bruins, die ja irgendwie, ja, war erste Saison natürlich.
Wie wär's denn die Bruins nochmal gekommen? Ich habe da eben so ein komisches Wort gehört.
Conference-Halbfinale, also ins Viertelfinale dann.
Wie nicht komplett durchgeknallte Menschen sagen Viertelfinale.
Viertelfinale, ja, genau. Also die hätten noch zwei Runden, noch drei Runden gewinnen müssen, um den Stanley Cup zu holen, aber trotzdem.
Richtig, das nennt man Viertelfinale.
Genau, war die erste Saison nach Patrice Bergeron und man hat sich gedacht, boah, können die das auffangen? Ja, sie haben es zumindest in der Regular Season wieder auffangen können, sind dann in den Playoffs nicht so tief gekommen, aber trotzdem würde ich sagen, war schon dafür, dass du so einen Spieler verlierst, schon eine erfolgreiche Saison. So gerade der Kern der Mannschaft ohne Bergeron, der die letzten Jahre auch erfolgreich war, mit Marchand natürlich, mit Pastrnak in der Verteidigung, mit McAvoy immer noch da. Was mit Swayman passiert, ist jetzt wirklich ganz interessant. Ne? Das haben wir auch in den 10 Minuten Eishockey schon angesprochen. Da gibt es die Vertragsverhandlungen. Aktuell hat er noch keinen Vertrag. Der President der Boston Bruins, Cam Neely, hat da sogar öffentlich gemacht, was er gefordert hat. Oder so durch die Blume, ja. The 64 Million Reasons I Would Play Right Now. Also ganz interessant, neu Elias Lindholm und Nikita Sadorov, beide aus Vancouver gekommen, also potenziell Nummer 1 Center mit Lindholm oder zumindest in den Top 6 ein Stürmer und Sadorov gut möglich, dass der im ersten Verteidiger spielt mit McAvoy. Jonas Korpisalo gekommen aus Ottawa, letztes Jahr ja noch Ullmark zusammen mit Swayman, Ullmark jetzt mittlerweile nicht mehr da und genauso Jake DeBrusk verloren Richtung Vancouver und Matt Grislick in der Verteidigung, ja auch einer, der für die Tiefe gesorgt hat, aber das sind so die entscheidenden Wechsel, würde ich sagen. Ja, eine Mannschaft, die, da werden wir später vielleicht auch nochmal drauf kommen, einfach da in den Top 4 dieser Division etabliert ist und die da eigentlich immer irgendwie landet und dann, ja, mal schauen, was sie in den Playoffs macht. Aber so erweiterter Kreis der Favoriten würde ich Boston schon mit reinpacken.
Absolut. So das einzige Team, was, glaube ich, seit jetzt mehr als einem Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnten irgendwie oben mit dabei ist. Also viele hinterher sind ein paar Jahre oben, dann kommt wieder der nächste Neuaufbau. Aber die Bruins haben es irgendwie so on the fly, wie die Profis sagen, geschafft. Ich habe nur zwei Fragezeichen, nämlich erstmal das Goalie-Duo, weil ich fand Swayman und Ullmark war wirklich das Beste der Liga. Ullmark weg, Swayman noch keinen Vertrag. Keine Ahnung, wie das so ausgeht. Und Elias Lindholm ist endlich der erste Reihe-Center, den sie ja gebraucht haben nach dem Abgang von Bergeron. Mal sehen, ob der dann auch wirklich die Erwartungen erfüllen kann.
Weiter geht's mit den Toronto Maple Leafs, die waren Dritter.
Genau, mit den Toronto Maple Leafs. Und ich fand ja ehrlich gesagt, dass das letzte Jahr wieder ein kleiner Rückschritt war. Also ja, sehr, sehr schwere Gruppe, gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber dafür, dass sie ja 2023 dann endlich nach Jahren mal eine erste Playoff-Runde geschafft haben, finde ich, war jetzt in der ersten Runde rauszugehen mit 3-4 gegen Boston wieder ein Rückschritt. Ne? Die Frage ist, ist dieses Jahr wieder mehr drin? So viel hat sich nicht getan. Also Abwehr haben sie sich schon verbessert. Chris Tanev ist gekommen, Oliver Ekman-Larsson ist gekommen. Der Sturm ist komplett unverändert. Und gucken wir auf die Abgänge. Samsonov, Torwart, tut nicht weh. War mir vorher klar, dass der nichts für mich reißen wird. Jon Klingberg, ja, hat seine besten Tage auch hinter sich. Edmundson, weiß ich nicht, Marc Giordano, auch ein älterer Mann. Tyler Bertuzzi finde ich ein bisschen schade, weil dem gucke ich erstens gerne zu. Und ich finde, das ist ein Mann, der potenziell auch mal Top 6 spielen kann. Vielleicht nicht dauerhaft bei einem Team wie Toronto. Also klar, hat er auch mal gemacht, aber weil die einfach so viele gute Stürmer haben. Aber trotzdem finde ich, ist das ein interessanter Mann. Und den abzugeben für Toronto, weiß ich nicht. Aber ist natürlich auch teuer, klar.
Das waren jetzt die Spieler und natürlich auf der Trainerposition Craig Berube da neu bei den Toronto Maple Leafs. Das heißt, das mit Sheldon Keefe, das Experiment, also jetzt gerade die letzten Jahre ja großer Wechsel dann, nicht nur auf der Trainerposition, auf der GM-Position genauso bei den Toronto Maple Leafs, jetzt also Berube der Trainer und Brad Treliving der General Manager. Ich finde das, was sie in der Verteidigung gemacht haben, ich glaube, das haben sie gebraucht. Ja. Der fehlt ja immer noch so der absolute High-End-Verteidiger. Morgan Riley ist ein sehr guter Offensivverteidiger, aber jetzt vielleicht nicht so Top 5. Ja, also nicht in Richtung Makar, Hughes, Hedman vor ein paar Jahren würde ich nicht packen, aber sehr gut. Und wenn du da noch einen Tanev, rechtschießender, defensiv spielender Verteidiger an seiner Seite, das könnte sehr gut klappen, könnte auch Riley nochmal auf ein anderes Niveau heben, weil er sich dann mehr auf die Offensive noch konzentrieren kann und eben mit Ekman-Larsson da noch einen neuen Verteidiger in den ersten beiden Paaren. Insofern, ja, auf dem Papier, ich meine, so viele Möglichkeiten, was zu ändern, haben sie nicht. Bekannt, dass die Stürmer sehr viel Geld verdienen oder die Top-4-Stürmer sehr, sehr viel Geld verdienen. Aber insofern finde ich, dass sie da diese Anpassung, die sie da gemacht haben in der Defensive, finde ich echt ganz gut.
Ja, und ist natürlich auch nach wie vor ein Kandidat für oben. Ne? Ob es ganz oben reicht, lassen wir es mal dahingestellt. Aber klar ist Toronto immer noch ein Top-Team in dieser Liga.
Auf Platz 4 waren die Tampa Bay Lightning, die ja die letzten Jahre ja 2 Stanley Cups gewonnen haben und irgendwie diesen Kern ja auch gehalten hatten. Jetzt ist natürlich eins passiert, Steve Stamkos ist nicht mehr da. Der Kapitän, 2008 haben sie den an Nummer 1 gepickt. Der hat 2 Stanley Cups gewonnen mit den Tampa Bay Lightning. Der hat über 1000 Spiele gemacht und über 1000 Punkte auch. 555 Tore geschossen, zweimal bester Torschütze, Rocket Richard. Einmal 60 Tore geschossen. In der vergangenen Saison immer noch 40 Tore. Sie haben sich nicht auf einen Vertrag einigen können. Der ist jetzt in Nashville und da geht natürlich erstens der Leader für die letzten Jahre. Hedman ist sein Nachfolger. Andererseits natürlich auch wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Wasilewski, Hedman, Kucherov, Point, Cirelli, die sind weiterhin da. Neu, Jake Guentzel, sehr, sehr interessant, also ein absoluter Torjäger, 42 Tore geschossen, weil kurz in Carolina, davor in Pittsburgh, jetzt in Tampa. Cam Atkinson, bin ich gespannt, ob der vielleicht nochmal an seine gute Zeit anschließen kann. Der hat schon mal 41 Tore geschossen, Saison 22, 23 gar nicht gespielt, schwere Verletzung am Nacken und am Trizeps. Das sind so die zwei größten Namen bei den Zugängen. Und was ich ganz interessant finde, jetzt mal völlig unabhängig von den absoluten Top-Spielern, aber J.J. Moser, ja, den haben wir auch bei der Weltmeisterschaft so ein bisschen vergessen. Schweizer, der war bei der WM nicht mit dabei, weil er eben eine unklare Vertragssituation hatte, kommt aus Arizona bzw. Utah, vierte NHL-Saison jetzt für ihn und spielt vielleicht an der Seite von Viktor Hedman. Also das ist natürlich dann schon aus europäischer Sicht oder deutschsprachiger Sicht auch einer, auf den wir in der Saison sicherlich ein bisschen genauer schauen werden.
Ich finde auch, in der Abwehr gab es ein paar Abgänge, ne? Also ich finde, so ein Sergachev und Matt Dumba sind auch schon größere Namen. Aber dafür ist auch Ryan McDonough wieder da, ne? Also ja, ehrlich gesagt, weiß man bei dem gerade nicht, spielt er gerade im Tampa oder nicht, weil ich komme sofort, wird er alle zwei Jahre dahin und wieder wechseln. Aber kann er das noch in dem Alter? Ich weiß es nicht. Aber nochmal ein Satz zu Jake Guentzel. Also ich finde, der kommt natürlich da schon mit einem sehr großen Rucksack an, weil man kann ja eigentlich sagen, das Geld, was Guentzel verdient, ist das, was nicht mehr für Stamkos ausgegeben wurde. Und Stamkos war nochmal ein totaler Erfolgsheld. Und also in der Kabine vermutlich, aber auch außerhalb. Wenn Guentzel nicht sofort funktioniert, dann wird bestimmt die ein oder andere Stimme dort und sagen, wie, und für den haben wir jetzt hier unseren Erfolgshelden abgegeben? Da bin ich mal gespannt, wie er damit umgeht.
Ja, muss man natürlich sagen, gerade so jetzt in den Top 6, ne, also oder erste Reihe, wenn die Point Guentzel Kucherov ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass Guentzel ein paar Tore gleich mal schießt, weil ihm zum Beispiel Kucherov die Dinger in Überzahl einfach so serviert, dass er sie nur noch reinhauen muss. Und das ist ja gerade seine Qualität, dass er eben auch von der Qualität, haben wir in Pittsburgh bei Crosby gesehen oder an der Seite von Crosby, von der Qualität seiner Mitspieler auch profitieren kann und weiß, wie er sich zu verhalten hat, dass er eben da auch funktioniert neben diesen Mitspielern.
Absolut. Weiter geht's mit den Detroit Red Wings und jetzt kommen wir mal in diese Abteilung von Mannschaften, die erstens junge deutsche Spieler haben und die zweitens seit Jahren nicht in den Playoffs waren und die eigentlich schon vor zwei Jahren gesagt haben, wir könnten mal wieder. Ja, aber Detroit, erinnert euch, vor ein paar Jahren hieß es noch, was waren es, 21, 22 Jahre oder sowas, da in Folge, wo sie in die Playoffs gekommen sind, ewiger Rekord. Jetzt sind schon 8 Jahre in Folge ohne Playoffs, was auch ein Rekord ist, zwar jetzt nur ein Detroit-interner Rekord, aber es ist ein Negativrekord, 8 Jahre ohne Playoffs. Großes Thema der Sommerpause war natürlich, was passiert mit Moritz Seider, was passiert mit Lucas Raymond, mittlerweile haben beide ihre Verträge, ist verlängert worden. Trotzdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob dieses Team wirklich durch seine Transfers so einen Riesensprung gemacht hat. Ist für mich von den drei Teams, über die wir in dieser Kategorie reden, vielleicht das, was die kleinsten Chancen hat, weiterzukommen. Aber gucken wir mal genau hin. Neu Cam Talbot, also neuer Torwart. Ja, ganz guter Mann, aber zuletzt und nicht mehr so richtig stark. Erik Gustafsson, solide, aber für mich auch kein richtiger Topmann. Da kommt der eben schon erwähnte Wladimir Tarasenko. Ja, Mann, der kann auf jeden Fall noch Tore schießen, aber ist für mich auch keiner mehr, der den Unterschied ausmacht. Weg im Gegenzug Shane Gostisbehere, über den haben wir auch schon häufiger mal gesprochen, man weiß es nicht, Riesentalent. Am Anfang bei Philly dachte man so, ja, das wird einer der nächsten ganz großen Verteidiger, vielleicht irgendwann sogar mal einer, der bei der Vezina so in die Endausscheidung kommt. Nicht, dass er sie holt, aber zumindest in die Endausscheidung kommt. Ja, ist auch so ein kleiner Journeyman geworden. David Perron wiederum, könnte wehtun, glaube ich, auch von seiner Erfahrung her. Dann noch Daniel Sprong, müsste man da sagen, weil der Holländer ist. Nein, Daniel Sprong natürlich tut auch ein bisschen weh, aber auch nicht so richtig. Das heißt, ich finde, es ist nicht so richtig, was passiert in diesem Kader. Und das ist mir ehrlich gesagt dafür, wie Detroit in den letzten Jahren gespielt hat, ein bisschen wenig.
Es ist halt entscheidend, wie groß der Schritt ist, den die jungen Spieler dann machen, Saison zu Saison. Also ein nicht mehr ganz so junger Spieler ist zum Beispiel Alex DeBrincat mit 26, aber ich meine, der ist jetzt auch noch nicht alt, der Mitte 20, erinnert sich dran, wie der abgegangen ist zu Beginn der vergangenen Saison und dann am Ende waren es immerhin noch 27 Tore von ihm, aber jetzt auch nicht so, dachte ich, ja, der macht da irgendwie 40 oder 50, so wie der angefangen hat. Der hatte dann aber auch wieder so eine kleine Delle und dann ist die Frage, haben diese jungen Spieler auch diese Delle oder spielen die mal konstanter? Ein Name vielleicht noch, ganz interessant, auch wieder aus deutschsprachiger Sicht, Marco Kasper, ne? Letzte Saison sein erstes NHL-Spiel gemacht für die Detroit Red Wings, jetzt schon Olympia-Quali gespielt mit Österreich, die verpasst, ein Tor geschossen in 3 Spielen und jetzt ja, wird das die erste volle NHL-Saison ja gedraftet, an Nummer 8 vor 2 Jahren von den Detroit Red Wings. Und weil du Detroit jetzt angesprochen hast und so diese Gruppe, die jetzt mit Buffalo und Ottawa noch weitergeht, glaube ich auch das übergeordnete Thema in dieser Division, Wer ist am weitesten beim Rebuild? Es ist Detroit. Übrigens, es waren 25, ich habe jetzt auch nochmal schnell gegoogelt, 25 Playoff-Appearances in Folge. Ja. Also zwischen 83 und 2016, 30 von 32 Spielzeiten, wobei da natürlich das auch noch Pre-Cap-Era mit dabei war, aber dann eben in die Cap-Era rein 25 Mal in Folge eben in den Playoffs, das ist schon außergewöhnlich. Aber ist Detroit am weitesten, ist Buffalo am weitesten, ist Ottawa am weitesten? Natürlich aus unserer Sicht auch interessant, weil da eben die drei jungen Deutschen spielen, hast du schon gesagt. Und wer wird verdrängt von den Top-Mannschaften, die einfach Schwergewichte sind? Ja, mit Florida Stanley Cup-Sieger, mit Boston, Toronto, Tampa Bay. Also auch Tampa ja in den letzten Jahren Stanley Cup gewonnen. Das heißt, diese Division ist einfach sehr, sehr stark. Und wer fällt von den oberen raus und wer stößt rein? Ist es vielleicht Buffalo? Playoffs wieder mal verpasst, ist jetzt auch nichts Neues. Zuletzt 2010-11 haben sie Playoffs gespielt. Also 13 Jahre nicht mehr Playoffs. Das ist NHL-Rekord in Anführungsstrichen. 17 Jahre her seit der letzten gewonnenen Serie. Und es wird ja dann immer wieder so schön rausgekramt, was in der Zeit passiert. Ja, da haben so Spieler wie Ryan O'Reilly, Jack Eichel und zuletzt eben Sam Reinhardt den Stanley Cup gewonnen. Die waren alle mal in Buffalo und waren bei irgendwelchen Rebuilds beteiligt, aber sind dann wieder gegangen. O'Reilly war ja so sogar in der Saison, als er Stanley Cup-Sieger wurde, Conn Smythe Trophy Gewinner. Bei den Neuen würde ich jetzt nicht auf die Saison schauen, sondern mal so zusammenfassen, was die an hohen Draft-Picks haben. Jetzt in diesem Jahr Konstantin Helenius, den Finnen, Zach Benson die letzten Jahre, Jiří Kulich, der noch gar nicht so wirklich gespielt hat in Buffalo, Owen Power natürlich an 1 gedraftet, Jack Quinn, den wir jetzt in München gesehen haben, wo ja auch schon wieder ein paar Jahre her, dass der hochgedraftet worden ist, aber der muss jetzt auch mal kommen, spielt erst das Powerplay, Dylan Cousins und, wenn auch kein First-Round-Pick, JJ Petacca natürlich. Also wer auch von diesen jungen Spielern macht da den nächsten Schritt. Es sind dazu immer noch da Rasmus Dahlin in der Verteidigung, eben Power und Byram mit dazu, die einfach sehr, sehr offensiv stark sind. Du hast weiter Tage Thompson mit dabei, du hast weiter Alex Tuck dabei. Ja, gegangen sind Jeff Skinner, Matthew Savoy jeweils nach Edmonton und Victor Olofsson zu den Vegas Golden Knights unter anderem. Ja, und ich finde, hinter die Torwartposition können wir auch da so ein Fragezeichen machen mit Ukko-Pekka Luukkonen und jetzt Devon Levi. Ja, inwiefern geben die diesem jungen Team Stabilität?
Ja, es sind auch beides Talente und nicht die Ältesten, aber ich glaube, das ist generell so die Idee in Buffalo, dass man sagt, wir brauchen gar nicht mehr so viel von außen holen. Wir haben einfach so viel Potenzial innerhalb des Clubs. Nur muss dieses Potenzial halt auch erstens abgerufen werden und zweitens muss sich auch steigern. Also die Spieler sollen einfach jedes Jahr besser werden und vielleicht klappt es ja, aber keine Ahnung. Aber ich sehe Buffalo schon als Mannschaft, die jetzt endlich mal dran wäre und die vor allen Dingen auch das Potenzial dafür hat. Frage ist, ob es wieder läuft oder ob es eine klassische Buffalo-Saison wird. Bis Dezember alles super und dann geht's dahin. Naja, warten wir es ab.
Kurze Ergänzung, auch da beim Trainer noch, ja, ebenfalls neu mit Lindy Ruff natürlich.
Halb neu.
Genau, ja, sehr erfahrener Mann. 64 Jahre alt, war ja schon lange da, von 1997 bis am Ende, wie lange hat es gedauert? Ewig lang auf jeden Fall, bis 2013 dann zwischenzeitlich in Dallas gewesen.
Ja, als Buffalo zum letzten Mal in Deutschland gespielt hat, nämlich in Berlin damals gegen die Kings. Da war Lindy Ruff noch Trainer, sollte Meister werden, das war die ganze Zeit, die große Zeit, wo sie gerade eher auf uns geholt hatten. Dann war er quasi weg, hat wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt, weil die Sabres nicht in Deutschland gespielt haben. Wie spielen sie in Deutschland? Ist er wieder da.
Also auch mit Lindy Ruff zum letzten Mal in die Playoffs gekommen, die Buffalo Sabres. Lang her.
Genau, dann mache ich weiter mit einem Team, über das man relativ ähnlich sprechen kann. Auch das kommt aus einer Eishockeystadt. Auch das hat lange Playoffs oder hat die Playoffs lange nicht erlebt. Auch dort spielt ein junger Deutscher mit Tim Stützle, nämlich die Ottawa Senators. Und die kommen wieder aus einer sehr enttäuschenden Saison, hatten am Ende 22 Punkte Rückstand auf Platz 4 in ihrer Gruppe, hatten aber auch viele Verletzungen und Krisen. Dann gab es einen Trainerwechsel und irgendwie war es dann wieder vorbei, bevor bei den anderen Mannschaften die Saison so richtig losging. Dieses Jahr soll es jetzt endlich so weit sein. Es gibt einen neuen Trainer, Travis Green. Und vor allen Dingen gibt es einen neuen Goalie, nämlich den eben schon mal erwähnten Linus Ullmark, der ja immerhin vor gerade mal anderthalb Jahren die Vezina Trophy gewonnen hat für den Torwart des Jahres in der NHL. Der soll natürlich dieses Team auf ein völlig neues Level bringen, weil alles, was die in den vergangenen Jahren als Torhüter versucht haben, hat halt nicht wirklich geklappt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Torhüter schuld waren, dass die Senators nicht in die Playoffs gekommen sind, aber natürlich ist Linus Ullmark ein richtiges Update. Allerdings gab es immer wieder ein paar Verletzte. Thomas Chabot war häufiger verletzt. Auch Stützle wirkte letztes Jahr so nicht ganz fit, hat ja auch deutlich weniger Punkte gemacht, hat unter 20 Tore gemacht. Vielleicht zu seinen fast 40 oder wie viele Jahre davor waren. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Dazu ist noch Nick Jensen gekommen. Oder Jensen, muss man da sagen. Das ist wirklich ein defensiv starker Verteidiger. Und das ist, glaube ich, auch einer, der denen gefehlt hat, weil die Abwehr ein bisschen löchrig war. Dafür ist Jacob Chychrun zwar gegangen, aber Ach, das ist irgendwie auch so einer. Jahrelang war er immer auf der Trade-Liste kurz vor der Deadline. Alle dachten, oh, da muss doch jetzt mal ein Großteam zuschlagen und dann wird das eine Riesenkarriere. Und naja, dann hat den Ottawa geholt und alle dachten so, hey, nicht schlecht für die Senators, einer, den sie gebrauchen können, aber irgendwie hat es auch nicht so richtig funktioniert. Und Dominik Kubalik ist auch noch weg. Im Gegenzug ist noch David Perron gekommen. Also auch wieder eine ähnliche Geschichte. So viel hat sich gar nicht getan. Ziehen wir jetzt mal Ullmark ab, der natürlich eine Riesenverpflichtung ist. Aber auch in Ottawa hoffen sie einfach darauf, dass die, die schon da sind, die ganzen Jungen, dass die einfach den berühmten nächsten Schritt machen.
Ja, und dann ist für mich noch die Frage, wo haben sie jetzt absolutes High-End? Mit Ullmark natürlich einen sehr, sehr guten Torwart geholt. Auf Jake Sanderson zählen sie neben Chabot in der Verteidigung, hatten auch einen guten Vertrag unterschrieben bis 32, über 8 Millionen. Ja, junger Mann, 22 Jahre alt und auch in der Offensive, ja, ist jetzt da, entwickelt sich Stützle noch mehr zum wirklich herausragenden Spieler in der Liga. Was ist mit Brady Tkachuk? Ja, wer kann da den nächsten Schritt gehen und ist dann wirklich ein richtiger Topspieler? Ich meine, Tkachuk ist jetzt mittlerweile auch schon 25. Also wenn du dann auch mal in die Playoffs kommen willst, dann musst du dann auch da nochmal einen Schritt kommen, denke ich. Und dann haben wir in dieser Division hinten raus noch die Montreal Canadiens. Und da muss ich echt sagen, dass ich vorher schon, bevor ich mir da die Sachen rausgeschrieben habe, erstmal tief durchatmen müssen. Also die letzten Jahre halt, also natürlich hinten drin in der Division, die letzten Jahre echt ganz, ganz wenig gekommen. Und wenn du sagst, ja, wer ist da neu? Und dann siehst du, ja, Patrick Laine ist neu. Und dann denkst du, boah, da war Euphorie da. Dann verletzt er sich halt gleich jetzt in der Preseason. Tut schon weh. Trotzdem interessante Spieler, die jetzt da auch in den nächsten Jahren so eine Rolle spielen sollen. Mit Lane Hudson natürlich in der Verteidigung. Der hat in der vergangenen Saison seine ersten beiden NHL-Spiele gespielt. Wir haben ihn schon gesehen bei Weltmeisterschaften. Oliver Kapanen, der noch in Kuopio gespielt hat bis zuletzt, auch schon vor 3 Jahren gedraftet. Bei der Weltmeisterschaft 6 Tore in 8 Spielen gemacht. Also das waren Hudson und Kapanen zwei, die in Europa bei der Weltmeisterschaft aufgefallen sind. Mal schauen, ob sie das in der NHL auch können. Weg würde ich sagen, nichts so wirklich Nennenswertes, und dann hast du immer noch da so Spieler wie Suzuki, Slavkovsky, Caulfield in der Verteidigung, Matheson, gerade Suzuki, Slavkovsky, Caulfield, ja, das ist ziemlich geil, aber es ist vielleicht genau eine Reihe, die spielen vielleicht dann auch so zusammen, und dann frage ich mich halt, was kommt dahinter und ja, wie lange wird es bei denen noch dauern, bis die nach oben schwimmen, wieder in der Division, nachdem wir jetzt gesagt haben, da sind einfach 4 Top-Teams, 3, die jetzt wirklich gut drin sind im Rebuild und dann eben noch Montreal, das ist einfach so die Extramannschaft noch in dieser Division.
Ja, und ist auf jeden Fall mit Abstand die schlechteste. Also vom Kader her, also wenn Montreal in die Playoffs kommt, wäre das wirklich eine Riesensensation. Letztes Jahr 24 Punkte Rückstand, auch Platz 4 in der Gruppe, und sind ja auch weiter im Rebuild. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Saison die Playoffs erreichen. Aber du hast die 3 Jungs schon angesprochen, Slavkovsky, Caulfield, Suzuki. Das Gute für die Canadiens ist, alle 3 haben jetzt langfristig verlängert, nämlich alle jeweils 8 Jahre, und halt nicht die absoluten Monsterpreise aufgerufen. Das heißt, wenn die sich alle so entwickeln, wie die Canadiens das wollen, dann haben sie da jetzt ein bisschen Zeit für. Und vielleicht so in 2, 3, 4 Jahren sagen wir, boah, guck mal, diese Top-Reihe, und die verdienen alle so wenig. Also natürlich verdienen die alle ordentliches Geld. Ich glaube, auch rund um 8 Millionen so grob, sagen wir mal. Also natürlich viel Geld, aber wer weiß, ob das in 3, 4, 5 Jahren noch viel Geld ist für dann eventuelle Top-Spieler. Aber warten wir erstmal ab, ob die auch wirklich Top-Spieler werden.
Sicherlich jetzt im Moment keine interessante Mannschaft, aber insgesamt eine interessante Division, vielleicht sogar aus meiner Sicht die interessanteste. Ja, du kannst sagen, Montreal kommt sicher nicht in die Playoffs. Kannst du bei einer Mannschaft sagen, dass sie sicher in die Playoffs kommt? Ja, bei Florida wäre es natürlich auch eine Riesenüberraschung, wenn die nicht kommen würden. Aber dann könnte ich mir vorstellen, bei denen, die nicht in den Playoffs waren, könnten sowohl Boston als auch Toronto als auch Tampa, muss viel passieren. Ne? Vor allem bei Boston, glaube ich, muss viel passieren, weil die einfach so gesettelt sind jetzt über die letzten Jahre, auch bei Toronto. Es ist schwierig für die anderen 3 Mannschaften, die zu verdrängen, aber es kann passieren, sage ich mal. Es wird mich jetzt nicht komplett vom Hocker hauen. Wenn Florida nicht in die Playoffs kommt, das wird mich komplett vom Hocker hauen.
Ja, du hast halt genau, wie du sagst, ein Top-Team, ein Schrott-Team und 6 Teams dazwischen, die zwar auch eine Hierarchie haben, aber wo theoretisch alles passieren kann.
Dann schauen wir die Metropolitan, auch da kurz die Tabelle der vergangenen Saison. Die Rangers auf 1 waren am Ende im Halbfinale. Auf 2 die Carolina Hurricanes, die waren im Viertelfinale. Dann auf 3 die Islanders, auf 4 die Capitals, jeweils in der ersten Playoff-Runde raus. Übrigens, ja, da ein Muster, ne? Genauso in der anderen Division, die ersten beiden.
Also mit 8 Finale, oder?
Nee, genau. Die ersten beiden sind weit gekommen, die auf 3 und 4 sind in der ersten Playoff-Runde raus. Und dann gibt's natürlich auch da Mannschaften, die Playoffs verpasst haben, mit Pittsburgh, Philadelphia, New Jersey und Columbus. Wir fangen an mit den Rangers.
Die New York Rangers, ja, kommen aus einer Rekordsaison. Noch nie hatte dieser Club, und den gibt es ja seit fast 100 Jahren, so viele Siege, so viele Punkte. Die President's Trophy gewonnen, also war ich ganz stark. Und es gibt kaum Veränderungen eigentlich. Es ist ein ziemlich eingespieltes Team. Der einzige Aufreger, den es im Sommer gab, war eigentlich die Frage, ob Jacob Truba bleibt, der mein Kapitän ist. Da gab es so Abwanderungsgerüchte, bringt der uns so weit. Klar, der verdient irgendwie um die 8 Millionen und wie viele Punkte macht der, sehr wenig. Dafür kriegt der halt Leute durch die Gegend und wird hin und wieder gesperrt und er nervt. Der ist aber geblieben und sonst gab es eigentlich gar keine großen Aufreger. Du hast immer noch die absolut beiden Top-Reihen, einmal Panarin, 120 Punkte letztes Jahr gemacht mit Trocheck und Lafreniere, und dann hast du halt Zibanejad und Kreider. Die brauchen allerdings einen dritten Mann. Seit Jahren versuchen die Rangers einen dritten Mann zu finden, der neben denen spielt. Haben immer wieder zu Deadline jetzt Leute geholt, die neben denen spielen sollten. Es hat irgendwie nie so richtig funktioniert. Und jetzt ist halt die Frage, jetzt haben wir Smith geholt. Ist der der Mann oder wird's Kapo Kakko? Erinnern wir uns auch mal an den Kollegen 2019 bei der WM in der Slowakei, der Superheld, da zusammen mit Hughes, der ja auch damals die WM spielte. Da wusste man nicht, wer wird dann eins gedraftet, wer ist der Star der Zukunft. Und ich meine, Hughes hat sich echt ganz gut entwickelt und Kakko hat sich echt schlecht entwickelt. Der hat dieses Jahr auch nur ein Jahresvertrag bekommen, ich glaube 2,4 Millionen waren es. Das ist quasi so das entscheidende Jahr jetzt für ihn. Noch mal eine Art verlängerte Probezeit. Ich habe die Rangers, gucken den sich jetzt an und sagen, Kollege, vielleicht kriegst du die Chance in dieser Reihe neben Zibanejad und Kreider. Wenn du es machst, dann kriegst du danach einen dicken Vertrag. Aber wenn nicht, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die den sogar abgeben. Und das wäre natürlich schon schade für jemanden, der Nummer 2 gedraftet wurde. Nochmal ganz kurz zur letzten Saison. Überragende Special Teams und überragende Torhüter. So ist es ja seit Jahren bei den Rangers. Sie sind ja eigentlich bei 5 gegen 5 gar nicht so doll, wie man dann denken könnte von einer Mannschaft, die die Hauptrunde gewinnt. Trotzdem ist er auch dieses Jahr wieder ein absoluter Riesenkandidat, um weit vorne zu landen. Und noch ganz kurz Abgänge, Zugänge, habe ich ja gesagt, nicht viel passiert. Aber Smith ist halt neu und weg. Ich habe mir eigentlich nur mal Blake Wheeler aufgeschrieben. Die anderen habe ich jetzt nicht richtig mitgenommen.
Ja, also kaum Veränderungen. Torwart, Special Teams hast du angesprochen.
Wobei ich das ja nämlich nächstes Jahr einen neuen Vertrag braucht. Ne? Das ist natürlich auch interessant zu sehen.
Ja, genau. Die einzige Frage, ne, bringen sie es in den Playoffs dann? Und bringen sie es lang in den Playoffs? Also das ist eine Mannschaft, die ich auf jeden Fall in den Eastern Conference Endphase entweder vielleicht wieder sogar ins Finale, also der Eastern Conference, was dann insgesamt das Halbfinale wäre, tippen würde, oder eine Runde vorher. Die werden in der Regular Season auch gut spielen. Die haben eine Mannschaft, die auf jeden Fall in der Regular Season richtig abgehen kann. Die Frage ist, wie gehen sie dann in den Playoffs ab? Die Carolina Hurricanes waren auf Platz 2, auch so eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer weit gekommen ist, auch in den Playoffs, oder immer so ein Kandidat war im erweiterten Kreis. Die haben aber den letzten Schritt nie gemacht und ich glaube fast, dass sie ein bisschen schwächer geworden sind. Na, du hast immer noch natürlich Anderson im Tor, du hast immer noch Burns, Orlov in der Verteidigung, du hast einen Slavin, einen Aho, einen Netschers, einen Svechnikov, einen Jarvis, Kotkaniemi, Jordan Stahl, also das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Aber du hast Brady Shea in der Verteidigung verloren, du hast Toivo Teräväinen im Sturm verloren. Du hast Roslovic und Skylar Brindamore dazu bekommen, den ich jetzt nur mit dazu genommen habe, weil er eben der Sohn von Rod Brindamore ist. Insofern, Ginzel, ja, war jetzt nicht lang da, aber mit dem haben sie mal versucht, so ein bisschen die Offensive anzukurven, war die letzten Jahre immer so das Thema in den entscheidenden Spielen, in den Playoffs, schießen sie zu wenig Tore, und ja, diese Frage haben sie jetzt, finde ich, mit den Zugängen nicht unbedingt beantwortet, ja, wer schießt die Tore, sondern ganz im Gegenteil, ich würde sagen, wenn du es jetzt vergleichst mit der Endphase der vergangenen Saison und nur jetzt eben Shea, Ginzel und Teräväinen nimmst, dann sind die schwächer geworden.
Definitiv, finde ich auch. Ich finde, ja, ich weiß nicht, ob das eine Mannschaft ist, die jetzt schon so wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Es ging ja letztes Jahr schon so ein bisschen runter. Man hat ja jahrelang von denen gesprochen, als wären sie ein ganz klarer Meisterschaftskandidat. Und habe ich auch so gesehen, aber es ging schon so ein bisschen runter. Und im Sommer ist echt viel passiert. Deshalb, also ja, ist für mich ein klarer Playoff-Kandidat, aber eigentlich so ein bisschen was sie dieses Jahr gerissen haben. So Viertelfinale reicht dann irgendwie auch. Also Top 8 traue ich denen durchaus zu innerhalb der Liga. Aber für ganz oben weiß ich nicht, ob es reicht, ehrlich gesagt. Sehe ich da nicht mehr so wirklich. Da mache ich weiter mit den Islanders. Auch ein komisches Team, irgendwie so mittendrin. Es reicht zwar für die Playoffs, aber dann auch nicht für mehr. Die Frage, was Patrick Roy, der ja letztes Jahr dann übernommen hat, was der reißen kann. Ist das ein Trainer, der dich langfristig weit nach vorne bringt? Also die Islanders sind für mich irgendwie weiterhin so ein mittendrin Team. Ja, Playoffs, mehr nicht. Und gab ein paar ganz gute Leute, also so Noah Dobson hat mir sehr gut gefallen, 70 Punkte als Verteidiger gemacht. Trotzdem hatten die Islanders ein katastrophales Unterzahlspiel, also ganz schlimm, ich hatte das Schlechteste der ganzen Liga. Und das ist schon komisch für eine Playoff-Mannschaft. Ja, das muss man sagen, die Defensive auch viele Ausfälle und Sorokin war auch nicht gut drauf. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen komisch und dafür sind sie relativ unverändert. Also sie haben relativ wenig geholt, die haben Duclair geholt und wie spreche ich den jetzt aus? Maxim Tsiplakov von Spartak Moskau, auch so ein Mann, den ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatte, der aber durchaus in den vorderen Reihen eingeplant ist, bin ich mal sehr gespannt. Und wer es mir ein bisschen wehtut, ist, dass sie Herrn Klatterback abgegeben haben. Ne? Erinnern uns an diese Identity Line, diese vierte Reihe, die da immer durchgekegelt ist. Die passt natürlich noch besser zur alten Halle. Aber das war irgendwie was Besonderes, finde ich, bei den Islanders, dass du quasi eine Promi-vierte Reihe hast und die ist natürlich dann jetzt gar nicht mehr existent. Und mal sehen, ob das irgendwie was mit dieser Mannschaft macht.
Klatterback, Martin und Sissikas, oder?
Genau.
Ja, genau. Karl Klatterback ist halt auch, du hörst den Namen und weißt genau, wie der spielt. Ja. Dann hat er dann seinen Schnäuzer da und dann weiß er halt auch, was los ist. Ja, interessant ist der Mann, finde ich da halt tatsächlich den Trainer mit Patrick Roy, natürlich überragende Spielerkarriere, auch einfach ein sehr, sehr großes Ego selber, wie bringt er die Mannschaft voran und dann, was kann ich noch beitragen, geiler Name, Hudson Fasching, ja, übersetzt auf, bei dir würde er wahrscheinlich dann Karneval heißen, ja, aber ich finde mit Fasching ist schon der richtige Nachname in dem Fall getroffen.
Karl Karneval würde man schöner Name.
Karl Karneval. Auf Platz 4, ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt bekommen habe, die Washington Capitals und da ist natürlich die Frage, bricht Alex Ovechkin jetzt in der nächsten Saison den Rekord von Wayne Gretzky? 42 Tore fehlen ihm noch, um der beste Torjäger in der Geschichte dieser Liga zu werden. Mitte September 39 geworden. Er hat jetzt in der vergangenen Saison immer am Anfang echt Probleme gehabt, hat dann aber nochmal richtig angezogen. Ne? Also hat wieder die 30-Tore-Marke gebrochen. Und wenn er in dem Schnitt natürlich weitermacht, solange sein Vertrag läuft, dann holt er sich den Gretzky. Muss aber auch sagen, in den Playoffs war Ovechkin eigentlich non-existent. Also ist halt immer die Frage, bringt der die Mannschaft noch richtig weit? Nein, aber es geht halt einfach darum, holt er den Rekord. Niklas Backstrom jetzt in dieser Saison komplett raus, wahrscheinlich wegen seiner Hüftverletzung. Kuznetsov schon während der vergangenen Saison ja gegangen, also so diese Spieler rum um Ovechkin, die in den letzten Jahren, mal abgesehen von Tom Wilson und vielleicht in der Verteidigung noch Carlson, die da auch identitätsprägend waren für diese Mannschaft, sind weg. Ich weiß nicht so wirklich, vielleicht kannst du es mir sagen, was die Capitals davor haben, weil sie haben sich mit Dubois jetzt einen neuen Center geholt, Mangiapane auch einen, der eigentlich im guten Alter hat, eher so einer, der Energie bringt. Sie haben Jacob Chychrun noch geholt in der Verteidigung. Also es ist irgendwie so ein halber Rebuild, habe ich so einen Eindruck. Die reißen da nicht alles ein, sondern holen halt schon so Leute noch im guten Alter, um die Mannschaft so langsam umzubauen. So ist zumindest jetzt meine Theorie.
Ja, also ich glaube, wenn es diese Ovechkin-Geschichte nicht gäbe und wenn der Verein dieses Jahr nicht 50 Jahre alt werden würde und deswegen natürlich auch noch so ein Jubiläumsjahr hat, dann würden die einfach komplett alles einreißen. Sie haben ja in den letzten Jahren schon relativ viel abgegeben. Also guck dir mal den Kader von der 2018er Stanley Cup-Mannschaft an. Da ist ja kaum noch einer von da. Und gerade in den letzten 2 Jahren haben sie auch an der Deadline immer sehr viel abgegeben. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Playoff-Qualifikation eher so ein Missgeschick war. Ne? Also ja, natürlich sagt man da nicht nein, aber wie unterlegen sie waren, hat man dann in der ersten Runde ja gesehen, 0-4 gegen die Rangers raus und da hätten sie, glaube ich, sich, oder sagen wir, der Manager hätte sich wahrscheinlich gedacht, naja, wenn wir mal 3 Plätze weiter unten gelandet hätten, dann hätten wir vielleicht eine größere Chance gehabt. Das heißt, vielleicht hätten wir eine größere Chance auf einen höheren Draftpick gehabt. Ist aber nicht so gekommen. Deshalb hatte dieses Jahr sich wahrscheinlich gedacht, okay, wir werden so viel Medienaufmerksamkeit haben durch die Ovechkin-Nummer, durch das 50-Jahre-Ding. Jetzt gehen wir einfach nochmal in die Vollen. Und du hast die Leute schon angesprochen. Matt Roy hast du noch vergessen. Auch ein echt guter Verteidiger, den die Caps gebrauchen können. Aber klar, dafür hast du natürlich auch, dass die Kemper weg als Torwart, die Jensen weg, Max Pacioretty ist wieder weg und du hast schon angesprochen, wegschrimmt TJ Oshie auch noch weg, noch verletzt. Ne? Also sind viele entweder verletzt oder weg, die Caps haben ziemlich ihr Gesicht gewandelt. Frage, ob das alles so schnell funktioniert, ich glaube eigentlich nicht und ich würde es mir für die Langfristigkeit auch einfach wünschen, dass sie jetzt mal die Playoffs verpassen und zwar krachend verpassen, damit sie hohe Draftpicks kriegen, weil die haben sie ja quasi seit 15 Jahren nicht gehabt.
Geht's weiter? Ja, Pittsburgh ist auf 5. Ja, also passt irgendwie dazu, ne?
Könnte quasi die gleiche Geschichte erzählen, ne? Auch da irgendwie so ein Team, dessen Zeit irgendwie vorbei ist, das mal in die Playoffs kommt, mal nicht. Aber auch da gibt's halt einen Mann, der diesen Club über Jahrzehnte jetzt geprägt hat und der jetzt nochmal einen neuen Vertrag bekommen hat, nämlich Sidney Crosby. Und genau wie bei Washington, solange Ovechkin da ist, wird da nicht komplett der Rebuild eingeleitet. Also wird in Pittsburgh auch, solange Crosby da ist, nicht der komplette Rebuild eingeleitet. Trotzdem Der Kader, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne? Neu ist Kevin Hayes, der, ja, reißt der das Ruder rum? Ich weiß es ehrlich. Matt Grislick, Anthony Bouvillier, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann, aber auch die Abgänge, Riley Smith, ja, keine Ahnung. Also ich sage zu oft keine Ahnung, glaube ich, aber ich weiß es halt wirklich nicht. Ja, also ich werd aus Pittsburgh nicht schlau. Letztes Jahr haben zwar nur drei Punkte gefehlt, aber wenn die dieses Jahr besser sein, ja, man muss sagen, diese Division ist auch nicht ganz so stark. Aber selbst wenn Pittsburgh dann so Washington-mäßig irgendwie noch reinrutscht, dann ist er in der ersten Runde Ende. Also ganz verstehe ich nicht, was da passiert, ehrlich gesagt.
Ja, du musst aber schon sagen, so ein Crosby hat sich ja auch geäußert zu seinem Vertrag, dass er eben wieder für nur 8,7 Millionen unterschrieben hat. Er will halt einfach schauen, dass er eine Mannschaft hat, in der er gewinnen kann. Also da hat er tatsächlich auf ein bisschen Geld verzichtet. Ich finde es absolut sympathisch. Ich meine, du hast in der Division Ovechkin und Crosby die zwei dominierenden Spieler der letzten 20 Jahre. Also wenn wir den Zeitraum nehmen, große Rivalität bei den Stanley Cup gewonnen. Die werden ihre Karriere sehr wahrscheinlich eben dann auch bei diesem Club beenden.
Und was man nicht vergessen darf, auch wirklich die beiden, die ein Glücksfall für die NHL waren, weil erinnern wir uns bitte, dass vor knapp 20 Jahren ein Lockout war und die Fans auf dem Baum waren und alle wussten nicht, wie geht's denn weiter mit dieser New NHL, mit dem Salary Cup, und dann kommen da zwei solche Talente, die nicht nur überragend spielen, sondern auch noch bei Rivalen spielen, und dann gab's ja Playoff-Serien zwischen denen, also Crosby, Ovechkin, man kann es wahrscheinlich nicht genau beziffern, aber ich sag mal so, die NHL wäre heute nicht so groß, wenn es die beiden nicht gegeben hätte.
Ja, und ich würde sagen, Pittsburgh ist immer noch mit den dreien, die ja dann die ganze Zeit auch da sind, mit Crosby, mit Malkin und mit Letang und dazu noch Erik Karlsson, da schon mal ein Stückchen spektakulärer als Washington, aber ja, möglicherweise gerade so Bubble-Playoff-Team, und dann fehlt mir die Vorstellung, wie sie eine Runde überstehen wollen, aktuell mit dem Kader. Es gibt eine Trade-Deadline, vielleicht läuft's gut, vielleicht sagst du wirklich, okay, wir können da nochmal zwei Leute holen und haben Crosby nochmal in überragender Form, Malkin in überragender Form, Karlsson, Letang, das funktioniert alles, ja, alles vorstellbar, aber schwer vorstellbar, sagen wir mal so.
Ja.
Philadelphia. Nehmen wir
mal einen Meter weiter nach Philadelphia.
Ja, genau, ja, vergangene Saison drei Spieler mit 50 oder mehr Punkten, mit Konechny, mit Tippett und Farabee. Also wir reden von 50 Scorerpunkten in 82 Regular-Season-Spielen. In den letzten Jahren einfach eine graue Maus, aber könnte natürlich jetzt einen Spieler geben, der das verändert, mit Matvei Mischkov, der ja vor zwei Jahren schon gedraftet worden ist, beziehungsweise jetzt, also vor einem Jahr, aber jetzt seine erste Saison spielt, 2023 an Nummer 7 gedraftet, hat jetzt 41 Punkte in 47 KHL-Spielen für Sochi gemacht, das Ganze als Teenager mit 18 und dann 19 Jahren. Alle Augen auf ihn natürlich, wird er der Rookie des Jahres oder Macklin Celebrini, sind jetzt natürlich die beiden Favoriten früh in der Saison, aber die Teams, bei denen die beiden spielen, deswegen haben sie auch so hoch gedraftet, Philadelphia und San Jose, sind halt in den letzten Jahren einfach unspektakulär gewesen, also zähle ich da eher so drauf, dass mit diesem einen Spieler eben da ein bisschen Spektakel kommt. Cam Atkinson ist gegangen nach Tampa, Ryan Johansson hat seine Karriere beendet, auch so eine ganz komische Personalie, beendet, aber Ziel ist glaube ich noch unbekannt, ganz komische Personalie, finde ich. Max Stahl hat seine Karriere beendet, ja, die Flyers ist auch so für mich ein Team, wie viele leider in dieser Division, das für mich schwer greifbar ist.
Ja, wo man sagen muss, ich fand ja den Start der vergangenen Saison echt gut. Sie haben ja einfach so mitgespielt, dann galt ja Tortorella schon fast schon so als Jack Adams Kandidat, so nach dem Motto, hör mal, der holt jetzt diese, in Anführungszeichen, Trümmertruppe dann nochmal hoch. Hat er dann geschafft, aber dann gab es einen ziemlichen Einbruch am Ende. Ja, Mischkov könnte natürlich so, ist ja fast schon ein Stil, weil erinnern wir uns, dass es jahrelang die Diskussion gab, ob er an Nummer 1 gedraftet wird oder Connor Bedard. Und dann kam halt der Krieg und auf einmal war dann dieses Typische in der NHL wieder, oh, einen Russen, kann man den überhaupt holen, dann kommt der nachher nicht, oder dann kommt ja auch immer dieser Schwachsinn von Charakter. Und ich glaube, dass die Flyers, ich glaube, an 7 oder so haben sie den gezogen.
Ja,
ne?
An 7, ja.
Ich glaube, die Flyers lachen sich im Endeffekt kaputt, dass die, also erstmal abwarten, wie es läuft, aber zumindest vom Papier her ist der ja wahrscheinlich der zweitbeste Mann in diesem Draft. Und den an Nummer 7 zu kriegen, war natürlich schon heiß. Und ich bin mal sehr gespannt, wie der spielen wird. Dann gehen wir weiter nach New Jersey, ist ja auch nicht so weit von da aus. Die absolute Enttäuschung der Saison, die New Jersey Devils, erinnern wir uns an das Jahr davor, wo sie sich eine heiße Playoff-Serie mit den Rangers geliefert haben und auch in der Hauptrunde gut waren und dann stürzen die komplett ab, sind nur noch Siebter der Division, am Ende fehlen 10 Punkte und ja, denk dran, NHL hat ein 2-Punkte-System, 10 Punkte sind schon wirklich viel. Allerdings soll die Saison nur ein Ausrutscher gewesen sein, jetzt ist ein neuer Trainer da, Lindy Ruff ist ja schon letzte Saison weg, dann Travis Green da und vor allem das Wichtigste ist, glaube ich, Dougie Hamilton ist wieder fit. Der hat letztes Jahr sehr viel gefehlt und der ist einfach ein wichtiger Mann, nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine und wahrscheinlich auch für die Kunstmuseen in der Nähe. Ja, auch Luke Hughes könnte nochmal einen neuen Schritt machen. Dazu haben sie Markström fürs Tor geholt und im Tor war ja ein großes Problem bei den Devils. Ich gehe davon aus, dass sie das damit zumindest adressiert haben. Ob es gelöst haben, warten wir mal. Dazu noch Pesci geholt, Dylan und Herrn Tata, den du so gerne aussprichst. Und weg habe ich mir eigentlich nur Nosek aufgeschrieben, der jetzt auch kein Superstar ist, aber so viel ist mir da nicht aufgefallen, wer weg ist. Und dafür haben sie natürlich noch die ganzen jungen Typen wie Hughes und sowas. Also ich glaube, die Devils sind wieder ganz gut aufgestellt und sind das Team, dem ich den größten Sprung zutraue von der Vorsaison.
Ja, Alexander Holtz würde ich noch nennen bei den Abgängen, bei den Devils, der zu den Vegas Golden Knights gegangen ist. Aber auch so einer, der ja schon auch ein großes Versprechen war mit einem Top-10-Pick. Am Ende ist es dann Platz 7 gewesen im Draft 2020 und das hat er bis jetzt auch noch nicht so bestätigen können. Und ja, vielleicht auch ein Grund dafür, dass er nicht so explodiert ist, dass es bei den Devils dann in der vergangenen Saison nicht so gelaufen ist. Ja, eine Mannschaft, die vom Kader her auf jeden Fall in die Playoffs gehört. Gerade in der Verteidigung finde ich schon ja, spektakulär und interessant. Auch eben Hamilton hast du angesprochen, Luke Hughes, Šimon Nemec, ja auch der junge Slowake, 20-Jährige. Ja, ich denke, die werden schon wieder einen Schritt nach vorne machen. Und dann haben wir natürlich in dieser Division noch die Columbus Blue Jackets. Ich weiß nicht, ob wir da sportlich so viel sagen können, so viel müssen.
Ja, zur Vorsaison zumindest, wie unfassbar schlecht die wieder waren. Ne?
Genau, die waren einfach richtig schlecht auf dem letzten Tabellenplatz in dieser Division, auch eine Mannschaft, die ja zu den wenigen gehört, die noch nie im Stanley Cup Finale auch waren, also die auch noch nie eine richtig erfolgreiche Saison gehabt haben. Ich glaube, zweite Playoff-Runde war das höchste der Gefühle für die Columbus Blue Jackets. Ja,
gegen Tampa damals, das 4-0. Das
genau.
war das Einzige,
ja, genau. was niemals gewonnen Die einzige haben. Playoff-Runde, die sie gewonnen haben, ja, damals unter Tortorella mit Trainer. Ja, und dann natürlich diese absolute Tragödie im Sommer mit dem Tod von Johnny Goodrow, den, glaube ich, da die ganze Mannschaft natürlich verkraften muss, das ganze Umfeld verkraften muss und dann kommen sie eben dann auch noch so aus einer schlechten Situation und so einer schlechten Saison, also weiß ich nicht, wie sie darauf reagieren werden. Es gibt ein paar junge Spieler, die ich schon interessant finde, David Jiříček in der Verteidigung, Fantilli, Johnson, Brindley, Sillinger im Sturm, also alle die wahrscheinlich schon in den nächsten Jahren diese Mannschaft auch tragen sollen, die aber auch noch ein bisschen brauchen. Weg ist unter anderem Patrick Laine, Neuss unter anderem Sean Monahan, aber ja, gerade weil, also New Jersey ist direkt vor ihnen und wird zwei, drei Plätze springen, denke ich mal. Klar ist noch so irgendwas Philadelphia, aber die haben halt jetzt Mitchkov als spektakulären Spieler. Dann hast du, wie wir schon angesprochen haben, Washington und Pittsburgh, die halt einfach diese Erfolge der vergangenen Jahre gehabt haben und einfach diese tollen Spieler immer noch. Insofern stinkt da einfach Columbus in der Division in vielerlei Hinsicht ab.
Ja, würde mich auch wundern, wenn die nicht letzter werden. Also, ja, du hast schon Monahan geholt, du hast noch James von Riesdijk geholt, also so zwei Ältere, die dann da jetzt quasi den Umbruch so ein bisschen führen sollen. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass diese Mannschaft auch noch in die Nähe der Playoffs kommt.
Das war die Eastern Conference. Bevor wir in die Western Conference rübergehen, nochmal der Hinweis auf unser Projekt 10 Minuten Eishockey ist ein Projekt oder ist es einfach, ja, eigentlich mittlerweile ist es ja schon etabliert, einfach dieser Podcast in die zweite Saison gegangen. Also wenn ihr täglich zur Mittagspause 10 Minuten Eishockey Nachrichten, aber nicht nur reine News, sondern das Ganze auch eingeordnet hören wollt, dann schließt ein Abo ab bei steady.de/bisselhockey. Ab 2,50 Euro seid ihr da dabei. Und wenn ihr die 10 Minuten Eishockey nicht hören wollt, dann gibt es jeden Freitag
dann
eine...
Dann habt ihr einen Dachschaden.
Das erstmal. Und es gibt jeden Freitag eine Kolumne, eine Eishockey-Kolumne, die Best of Seven. Also ihr kriegt auch Texte in dieser Saison. Also in allen Wochentagen 10 Minuten Eishockey und am Freitag diese Kolumne. Das ist so unser Mindestversprechen für die neue Saison. Und wenn ihr gar nichts davon hören oder lesen wollt, ist auch okay. Dann sagt ihr, ich höre einmal in der Woche den Podcast und unterstütze auch den mit 2,50 Euro. Danke dafür. Oder mit mehr. Central Division, da ist auf Platz 1 in der vergangenen Saison gewesen Dallas. Die sind dann ins Halbfinale Finale eingezogen. Da ein bisschen erlernt, anders, ja. Winnipeg war Zweiter, ist aber dann in der ersten Playoff-Runde raus.
Dritter war, hat mich doch noch überrascht, als ich das jetzt nachgelesen habe.
Ja.
Ich dachte, die waren Zweiter?
Die waren Zweiter, ja. Dritter war
Colorado. Aber war diese Alibag überragend. Egal, wir reifen nicht
und dann
vor,
in den Playoffs, genau. Dritter Colorado, Viertelfinale am Ende. Nashville ist auf 4. Sehr interessant ist dieses Team. Schauen wir gleich drauf. Erste Playoff-Runde raus. Und dann haben wir natürlich da auch 4 Mannschaften, die die Playoffs verpasst haben. Mit St. Louis, mit Minnesota, mit Arizona beziehungsweise jetzt Utah und Chicago. Wir beginnen, Bernd, mit Dallas.
Ja, Dallas, zuletzt 2-mal im Halbfinale gewesen und jetzt soll endlich mal der Titel her. Letztes Jahr ja ganz eng dann gegen Edmonton rausgeflogen, hat eine besten Offensiven der Liga für mich, überragende Abwehr, auch einen überragenden Torwart. Also Dallas hat eigentlich alles beisammen, um wirklich jetzt weit zu kommen und vielleicht dieses Jahr den Titel komplett zu holen. Also nur so ein Agenda, Harley, Heiskan, Lindell, Dumba, Hintz, Robertson, Stankoven, Johnson, Duchesne, Ben, Sagan. Also man kann noch mehr Leute aufzählen, wirklich sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr viele andere Vereine gern hätten. Es ist deswegen auch gar nicht so viel passiert, aber man muss sich ja fragen, warum sollte da auch viel passieren? Gut, Chris Tanev haben sie abgegeben und Joe Pavelski ist natürlich nicht mehr da. Das sind vielleicht 2 Verluste, die ein bisschen wehtun, aber sonst sehe ich die wirklich ganz weit vorne. Ich habe jetzt auch nicht so die Riesennamen aufgeschrieben bei den Zugängen. Ja, mit Dumba ist natürlich ein ganz guter Mann und sonst haben sie noch Blackwell, aber sonst weiß nicht, das ist ziemlich gleich, was in Dallas rumläuft und das war letztes Jahr schon ziemlich gut und auch vorletztes Jahr ziemlich gut und ich glaube, das wird auch dieses Jahr ziemlich gut.
Ja, also Tanev und Pavelski vielleicht doch nochmal ein Wort, weil das natürlich ersten Spieler sind, die sicherlich auch in der Kabine einfach extrem wichtig sind. Pavelski mit seiner Erfahrung ist jetzt eben, hat seine Karriere beendet, ohne den Stanley Cup zu gewinnen, war auch noch einer von denen, wo man gesagt hat, boah, dem wäre es noch zu gönnen, gehört auch zu denen, ja, die lange in San Jose gespielt haben, da auch immer lang nah dran waren, so weit gekommen sind, Thornton, Marl und natürlich die anderen, die dann noch zu nennen sind. Also, und auch sportlich, glaube ich, werden die ihnen fehlen. Pavelski, klar, in dem Alter hat nicht mehr die absolute Top-Saison gespielt, aber Tanev habe ich ja vorher schon bei Toronto schon angesprochen. Das ist schon einer, der wichtig ist, dann vor allem in den entscheidenden Spielen der Saison. Ansonsten, ja, eine Mannschaft, die ein Problem hat, die anderen sind halt auch so gut, ne? Also Edmonton jetzt in der vergangenen Saison, du hast halt Colorado oder Vegas, wer auch immer da daherkommt. Also ist einfach dann.
Für ein Top-Team ist wahrscheinlich die schwerste, ne? Oder?
Was meinst du?
Also im Westen ist für ein Top-Team, glaube ich, schwieriger, weit zu kommen, oder?
Wie meinst du? Wie weit zu kommen ist
es? Ich meine, dass es im Westen ist vielleicht nicht, also wenn wir den kompletten Westen mit dem kompletten Osten vergleichen, sind die vielleicht nicht besser. Aber die Top-Teams finde ich im Westen stärker.
Ich habe nicht verstanden, worauf du raus bist. Ja, aber du hast halt 4, von denen ich sagen kann, ja, auf jeden Fall eine ganz realistische Chance, dass die ins Finale kommen. Ja, und im Osten sind es nicht so viele. Ja, und ansonsten ist auch eine Mannschaft, die auch so clever zusammengestellt ist, dass die nicht, also selbst wenn die einen Stanley Cup gewinnen würden, ja, wird die nicht komplett auseinanderfallen und du würdest nicht sagen, okay, da gehen jetzt so viele, weil wenn du dir auch die Gehaltsstruktur anschaust, das ist ja wirklich sensationell. Also klar gibt es da auch Ausreißer nach oben, aber das ist einfach eine Mannschaft, die so zusammengestellt ist, dass die einfach Jahr für Jahr weit kommen werden. Die Frage ist bloß, schaffen sie irgendwann den letzten Schritt und werden Stanley Cup Champion?
Richtig.
Auf 2 waren, wie angesprochen, die Winnipeg Jets in dieser Division. Klar haben sie mit Hellebuck einen der besten Torhüter der Liga, wobei der dann in den Playoffs auch nicht so gut gehalten hat. Also Hellebuck natürlich weiterhin da. Du hast Morris in der Verteidigung, unter anderem Scheifele, Ehlers, Connor, Vilardi, Perfetti, Namestnikov im Sturm. Toffoli und Monahan hatten sie ja geholt vor der Trade-Deadline in der vergangenen Saison, um dann vielleicht doch nochmal weiterzukommen. Hat dann nicht geklappt, eben in den Playoffs. Erste Runde raus. Also das so dann die namhaften Abgänge, wobei die eben gar nicht lang da waren. Und ja, von den Zugängen her haben die Mannschaft so eigentlich zusammengehalten, wie sie in der vergangenen Saison waren. Und ja, jetzt ist die Frage, können sie diese Hauptrunde nochmal wiederholen, also die Regular Season, und können sie dann in den Playoffs weiterkommen? Ja, auch ein Team, wir waren vorher bei Columbus, aber auch ein Team, die Winnipeg Jets, die es noch nie ins Stanley Cup Finale geschafft hat. Vor ein paar Jahren war immer so die Frage, wow, die sind jetzt wirklich mal so weit, dass sie einen richtig tiefen Playoff-Lauf starten können. Jetzt muss man sagen, haben wir jetzt die großen Teams schon angesprochen, die jetzt die letzten Jahre weit gekommen sind. Dann würde ich sagen, dass so Mannschaften wie Vancouver ja dann auch noch mal einen Schritt weiter sind als Winnipeg. Also schwierig, glaube ich, für dieses Team sehr erfolgreich zu sein.
Ja, sportlich hast du alles gesagt, wo die größte Frage, die ich mir bei Winnipeg stelle dieses Jahr, ist, was ist mit diesem Thema? Die Zuschauer kommen nicht mehr, die Halle ist nicht mehr voll, wird das Team umziehen, verliert diese Stadt schon wieder ein NHL-Team? Ich glaube, da wurde auch so ein bisschen extra laut der Panikknopf gedrückt, um die Leute aufzurütteln. Also ich glaube nicht, dass die Jets jetzt sofort zum Verkauf stehen, aber das muss man natürlich beobachten, weil die Halle ist eh klein, das ist eh nicht die wirtschaftsstärkste Region. Und wenn, naja, okay. Arizona wurde einfach jahrelang durchgeschleppt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die NHL, wenn es um so einen kleinen kanadischen Markt geht, vielleicht ein bisschen rigoroser ist. Deswegen mal abwarten, ob das nochmal ein großes Thema wird, was dann irgendwann sich vielleicht auch auf die Mannschaft niederschlägt, weil es halt so ein Thema ist, was so über allem schwebt in Winnipeg. Da mache ich weiter, wa?
Jo, Avalanche.
Avalanche, ja. Bin ich mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Vor 2 Jahren den Titel geholt. Vorletztes Jahr dann direkt erste Runde gegen Seattle raus. Letztes Jahr dann wieder ein bisschen besser. Ich finde auch, wenn man im Viertelfinale gegen Dallas ausscheidet, muss man sich nicht Riesenvorwürfe machen, weil Dallas einfach ein absolutes Top-Team ist. Aber natürlich hat auch Colorado nicht mehr die Qualität von dem Stanley Cup-Team von ein paar Jahren. Die Frage ist, was ist mit Landeskog? Hat jetzt ja 2 Jahre nicht gespielt. Das heißt ja wieder, er soll spielen, aber man weiß es nicht so genau. Es ist trotzdem relativ viel passiert,
Das ist schon
obwohl
eine
die
extrem spezielle Situation, dass der
ja.
Kapitän und also eigentlich das mit McKinnon
Und der
und
mit
jetzt
19
Makar,
da Kapitän wurde, ne?
genau,
Also ist ja
das
nicht so, als
ist.
wäre der irgendwie dazugekommen irgendwann, sondern, also klar, ist er irgendwann dazugekommen,
Ja.
aber nicht jetzt so zwischendurch, sondern der ist ja sein ganzes NHL-Leben hat er in diesem Verein verbracht und ist total beliebt und dann fällst du 2 Jahre aus nach dem Stanley Cup-Sieg.
Ja, genau. Ja, 31 Jahre alt jetzt eben da, irgendwie, wenn du dir Colorado anschaust, dann denkst du immer so, ah ja, der ist ja auch noch da, ist ein
Ja,
überragender Eishockeyspieler. Nein,
genau.
genau.
Und vor allem war er auch Teil dieser überragenden Reihe mit MacKinnon und Rantanen, ne? Also klar, die beiden sind immer noch da, auch in der Abwehr, Makar und Taves und so. Das ist schon ganz gut. Sonst ist auch gar nicht so viel passiert, ne? Brännström ist weg, Brännström kommt neu dazu und Jack Parise ist weg. Aber sonst ist das eigentlich ziemlich das Team der letzten Jahre. Also auch für mich wieder ein ganz, ganz klarer Playoff-Kandidat. Aber halt auch dann wieder ein Kandidat, der dann, wenn es richtig hart wird, wahrscheinlich an Dallas scheitern könnte, ne? Also ich sehe Colorado zwar auch als eins der Top-Teams der Liga, aber sie gehören für mich nicht ins alleroberste Regal, was die Stanley Cup-Favoriten angeht.
Ja, und Nichushkin sollte man noch ansprechen, ne? Der ist ja
Oh
gesperrt
ja.
für 6 Monate, weil er jetzt eben.
Und der war ja auch in dem Playoff-Jahr, in
Genau.
dem Meisterjahr, überragend in den Playoffs, ne?
Also dritte Stufe dieses Player Assistance Programms, das bedeutet automatisch eine Sperre über mindestens 6 Monate, auch ohne Bezahlung.
Bedeutet auch, dass du halt nicht nur einmal was gemacht hast, ne? Sondern es häufiger passiert ist, ne?
Genau. Und also wenn du sagst, Landeskog und Nichushkin, zwei extrem wichtige Stürmer da aktuell nicht mit dabei. Ja, also es ist immer noch eine tolle Mannschaft. Du hast mit McKinnon einfach, also allein McKinnon-Makar, ja, natürlich sensationell. Also wenn du sagst, du stellst so ein All-Star-Team auf vor der Saison oder eins wie willst du einfach die 6 besten Spieler dir raussuchen. Kann mir vorstellen, dass da beide mit dabei sind. Ne?
Ja.
Und aber
Also mit
dann,
Makar
also
sind wir
ja.
der beste Verteidiger und MacKinnon auch
Ja.
Top 3, Top 4 Center. Ne? Also der wird bei, also sagen wir mal so, wenn Team Kanada dann irgendwann in Mailand eincheckt, so in 1,5 Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass die beiden da sehr prominent auflaufen werden.
Ja, genau. Und dann hast du aber bei Team Canada sonst vielleicht noch Devon Toews, der möglicherweise da spielen wird, weil er halt der Partner ist von Cale Makar. Und ich sage halt, High-End, extrem spektakulär, aber wir müssen natürlich da auch immer auf die Tiefe schauen, denn bekanntlicherweise gewinnen 2 Spieler im Eishockey kein Stanley Cup.
Echt
Also
nicht?
nicht
Okay.
alleine.
Wusste ich jetzt gar nicht.
Ganz
Oder?
interessantes Team, vielleicht sogar
Ja.
das interessanteste mit dem Turnaround jetzt und mit den Verpflichtungen. Die Nashville Predators, die letztes Jahr Vierter wurden in dieser Division in der
Der
ersten
große Gewinner der
Playoff-Runde.
Offseason.
Genau, der große Gewinner der Offseason. Stamkos geholt, Marchessault geholt, Brady Shea geholt, Stamkos und Marchessault jeweils Stanley Cup-Sieger. Wir erinnern uns, Marchessault war damals ja sogar Conn Smythe-Trophy-Gewinner. Beide keinen Vertrag mehr bekommen bei ihren Teams, bei denen sie sehr erfolgreich waren, Stamkos in Tampa, Marchessault in Vegas. Da wird auch eine gehörige Portion Frust da mitspielen, beziehungsweise so ein, euch zeige ich es aber, dazu Brady Shea in der Verteidigung. McDonagh ist gegangen, aber allerdings schon vor der Trade-Deadline in der vergangenen Saison. Tyson Barrie ist gegangen, immer noch da im Tor. Justus Saros in der Verteidigung natürlich, Roman Josi, wenn der jetzt neben Shea spielt. Ja, also Shea hat ja auch schon mal 18 Tore, glaube ich, geschossen in einer Saison. Ich weiß nicht, ob die zwei zusammenpassen, aber das wäre natürlich ein Mörder-Verteidigerpaar. Philipp Forsberg, Ryan O'Reilly, Gustav Nyquist und dann kommen da eben diese neuen Jungs dazu. Also auf die Predators schauen natürlich alle. Ja, es, glaube ich, denken auch alle, die werden jetzt auch in den Playoffs mal ein bisschen weiterkommen. Auch so ein Thema, erinnert euch, was ich zu Winnipeg gesagt habe, genau in der gleichen Phase hieß mal, Nashville, die wären jetzt eigentlich auch schon langsam mal dran, waren dann im Stanley Cup-Finale sogar, haben gegen Pittsburgh verloren, die letzten Jahre nicht ganz so erfolgreich. Das ist jetzt mit dem Kern der Mannschaft, vor allem natürlich mit Roman Josi, einem der besten Verteidiger der Liga. Und übrigens, wir reden da immer über die Punkte. Ich habe vor kurzem mal, war auch nur ein kurzer Ausschnitt, aber ich habe da ein Video gesehen, da hat er 1-1 hintereinander gespielt gegen, ich glaube es war Stamkos, Marchessault und dann ist noch Forsberg gekommen oder O'Reilly, also einfach die Top-Spieler hintereinander. Und der hat einfach durch sein Schlittschuhläuferisches können, hat er die einfach schön nach außen gedrängt. Also der kann auch verteidigen, will ich damit sagen. Ja, weil ja, wir müssen da nicht nur auf die, nicht auf null Punkte schauen, sondern das ist ein sensationell guter Verteidiger. Insofern bin ich sehr gespannt, was wir von den Predators zu sehen bekommen.
Ja, und was du eben schon angesprochen hast, jetzt kann man auch auf die Predators übertragen, da ist keiner, der so richtig viel verdient. Also Josi ist der Topverdiener mit 9,059, haha, Rückennummer. Aber sonst, ich meine, so ein Philipp Forsberg, auch seit Jahren einer der besten Stürmer, 8,5. Marchessault Kopf für 5,5. O'Reilly verdient nur noch 4,5. Stamkos 8. Auch Jussi Saros, der wirklich ein überragender Torwart ist, 5. Also da sind viele sehr gute Leute, die deutlich mehr Geld verdienen können. Also ich bin trotzdem nicht davon überzeugt, dass Nashville jetzt ganz, ganz weit kommt, aber kein anderes Team hat so ein Update bekommen im Sommer und man muss auf jeden Fall mit ihnen rechnen und ein ganz klarer Playoff-Kandidat. Nämlich, das gilt allerdings nicht über das Team, über das ich jetzt spreche, nämlich das nächste, nämlich die St. Louis Blues. Fünfter geworden letztes Jahr, 7 Punkte Rückstand gehabt und irgendwie wieder so ein Mittendrin-Team. Ne? Kann irgendwie in die Playoffs reinrutschen, könnte aber auch weit unten landen. Irgendwie ist das für mich seit der Meisterschaft 2019, die ja dann wirklich überraschend war und was einen irgendwie auch gefreut hat, weil das ja schon eine Eishockeystadt ist mit doch langer Tradition, aber dann zum ersten Mal Meister geworden ist. Aber seitdem irgendwie für mich die absolute graue Maus. Ne? Nichts mehr gerissen, nicht mehr weit gekommen. Jetzt haben sie im Sommer ein bisschen Aufsehen erregt, weil sie ja diese beiden Offersheets gemacht haben. Aber ganz kurz zur Erklärung, wer das nicht weiß, was ein Offersheet ist. Es gibt ja, wenn ein Spieler ein Restricted Free Agent ist, dann hat ja der Verein, bei dem er spielt, das Vorkaufsrecht sozusagen. Also kann verlängern als erstes. Aber es können andere Vereine ja trotzdem Angebote machen. Das könnte der ursprüngliche Verein dann immer noch matchen. Das heißt, wenn ich jetzt in Herrn Fetzer nach Düsseldorf lotsen will und biete dem irgendwie 3 Millionen in 3 Jahren, kann Kollege Schliersee sagen, nee, das zahle ich dem auch und dann muss er da bleiben. Ne? Und normalerweise passiert das auch nicht, weil man dann trotzdem
dann natürlich... Dann darf er da bleiben, muss man sagen.
Ich würde ihn da gerne mit der Angel hier hinholen, aber dann darf er da bleiben. Also, und St. Louis hat es für Offersheets gemacht, nämlich 2 Spielern von den Edmund Oilers, Philipp Broberg und Dylan Holloway. Und ich glaube, das hat die Oilers schon ein bisschen genervt. Trotzdem sind das natürlich keine Leute, die dich so richtig nach vorne bringen. Vielleicht irgendwann mal, aber... Ah, es klang für mich fast wie ein PR-Move, ehrlich gesagt. Also, ob das jetzt wirklich, also, ob man für diese beiden Spieler so viel Aufsehen erregt, also so viel Aufsehen macht, aber gut, sonst ist. Ich habe sonst eigentlich nur aufgeschrieben, Parayko und Thomas sind echt so die einzigen richtigen Top-Leute, die sie noch haben. Und auch sonst, ne, dann haben sie das Suter verpflichtet und Faxa weg, ist dafür Hayes und Vrana, der ja irgendwie auch nicht mehr so richtig was gerissen hat. Ach, wie gesagt, irgendwie ein komisches Team, kriege ich nicht so richtigen Anpack, ist für mich auch wieder so ein Team, was wahrscheinlich lange um die Playoffs spielen wird und ob sie dann erreichen oder nicht, ist eigentlich auch egal, weil sie in den Playoffs nichts reißen werden, meiner Meinung nach.
Ja, dazu fällt ja auch noch Torrey Krug die komplette Saison aus, war ja eine der großen, schlimmeren Verletzungen jetzt auch in den vergangenen Wochen. Der beste Offensivverteidiger.
Aber auch eine komische Karriere, oder? Überleg mal, der damals irgendwie geht dann weg aus Boston, weil er den dicken Vertrag unterschreiben will, geht zu St. Louis, die damals ja wirklich gut waren. Und seitdem hört man von ihm kaum noch was. Man hört von dem Blues kaum noch was. Irgendwie komisch.
Ja, und also Robert Thomas ist so in der Offensive, finde ich, der spektakulärste. Ja. 86 Punkte in der vergangenen Saison in 82 Spielen. Aber dann sagst du dann in der, dann kommt Jordan Kyrou, Buchnevich, ja, Braden Shen immer noch da, die kommen dann in der Scoreliste. Ja,
Buchnevich mag ich, ehrlich gesagt. Das ist auch so ein giftiger Vogel.
Wir sind da jetzt wieder so, in dem Middle of the Pack drin, ja, wo wir nicht sagen können, also wenn es gut läuft, Playoffs, wenn es schlecht läuft, rutschen die nach unten ab, aber Playoffs eher unwahrscheinlich. Und da haben wir halt in der Division, muss man sagen, so spektakulär irgendwie hier, vor allem Dallas, Colorado und Nashville sind, haben wir halt da auch so mehrere Mannschaften, bei denen das der Fall ist, also graue Maus. Bei Minnesota ist es für mich immer so, schon immer. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr in der Vorschau auch so gesagt. Es ist halt einfach
nie schlecht,
also,
nie gut.
Genau, ne? Also immer, ist immer, keine, immer dazwischen. Genau, keine graue Maus, sondern eine waldgrüne Maus. Und ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, neu, nichts Besonderes, weg, nichts Besonderes. Immer noch da. Ja, genau. Ja, aber es ist wirklich genau. So. Immer noch da. Kaprizov natürlich eine sensationelle Saison gespielt. 46 Tore, 50 Assists, fast 100 Punkte gemacht. Marco Rossi ist natürlich auch interessant mit 21 Toren in seiner ersten wirklichen Saison. Also natürlich gibt es da Spieler, wo du hinschaust. Matt Boldy, Joel Eriksson Ek zum ersten Mal 30 Tore gemacht. Immer noch Mats Zuccarello. Also es ist nicht so, dass da gar kein Spektakel da ist. Aber die werden irgendwie wahrscheinlich gerade so vielleicht auf Platz 4 kommen können oder sonst 5, 6, 7, ja, das, was sie halt einfach auch in der vergangenen Saison wurden, weil ich nicht glaube, dass sie an den Top-Teams da jetzt irgendwie vorbeiziehen. Insofern, ja, so ein bisschen wie immer, auch wenn das eine sehr dünne Einschätzung ist.
Ja, aber es ist irgendwie schade, ne, weil Minnesota State of Hockey ist ja wirklich, also wenn wir jetzt unterhalb von Kanada jetzt mal nur auf die USA gucken, die Eishockey-Region überhaupt in den USA. Allein diese ganzen Highschool- und College-Geschichten. Und also wenn man irgendwelche Serien mal guckt, die in Minnesota spielen, das spielt, hat immer irgendwie was mit Eishockey zu tun. Also die Leute leben für diesen Sport. Und irgendwie wäre es doch mal schön, wenn eine Mannschaft aus Minnesota mal so richtig was reißen würde. Aber ich weiß auch gar nicht, was so die langfristige Idee von diesem Club ist. Hat man irgendwie Angst, diesen Rebuild zu starten? Weil man denkt, dann kehren uns die Leute den Rücken, aber andererseits durch die aktuelle Politik kommt man ja auch nicht ganz nach oben, weil man wird ewig so mitschwimmen. Also ich finde, ich habe keine Ahnung, vielleicht müsste man ein Interview machen mit dem Manager in Minnesota. Ich weiß nicht, ob der Zeit für uns hat, aber das würde, also mal Spaß beiseite, ich würde wirklich mal gerne wissen, was ist die langfristige Strategie der Minnesota Wild? Ich verstehe sie nicht.
Noch wenig ganz junge Spieler da mit dabei. Liam Ögren hat in der letzten Saison ein paar Spiele in der NHL gemacht, war vor allem bei Fjärdist, hat der jetzt neu mit dabei. Also ich sage nicht, dass da keine interessanten Spieler mit dabei sind, überhaupt nicht. Und natürlich Marc-André Fleury weiterhin da im Tor, aber der ist mittlerweile halt auch 39.
Der jetzt auch keine Meisterschaft.
Genau, Gustafsson ist der andere, 26. Hast du das gesehen mit Fleury als Teil der Ice Crew?
Nee.
War der halt mit so einer Schaufel auf dem Eis zwischenzeitlich hat im Spiel, im Testspiel von den Minnesota Wild in der Preseason, hat ein bisschen den Schnee da weggeräumt. Dann hat er halt so eine Kappe auf und irgendwie so eine Perücke und einen Schnauzer und eine Brille und ist halt an der Bank vorbeigegangen und hat sich halt so ein bisschen, Leute, gebt mal so ein bisschen Gas so in die Richtung und keiner hat gecheckt, dass er das war. Und dann geht er vorbei und dann irgendwie, ja, habe ich das Video gesehen, dass er halt da sich mal wieder einen Spaß erlaubt hat.
Vielleicht wird es auch eine Comedy-Show einfach in Minnesota Wild, man weiß ja nicht. So, keine Comedy-Show, was für ein Übergang, war in den letzten Jahren
das Eis. Das war ein Utah-Witz,
Oh, köstlich. köstlich. Ja, aber als auf Arizona, was da los war, absolutes Chaos. Also ich meine, brauchen wir jetzt hier wieder alles aufzählen, aber was da alles passiert ist mit Spielern, mit Trainern, mit Besitzern, also das war ja Wahnsinn, das ganze Hallenthema. Jetzt endlich neue Zeitrechnung, neue Umgebung, neue Besitzer und vor allen Dingen neues Geld. Der Kollege soll ja mal wirklich Geld ausgeben. In Utah ist auch so echt Euphorie, da waren sehr viele Tickets anfragen. Gut, man wird nicht von jedem Ticket aus beide Tore sehen, jedem Platz aus nicht beide Tore sehen im Stadion, aber irgendwann wird das Stadion natürlich umgebaut, auch Stichwort Olympia. Und es gibt ja durchaus ein paar hoffnungsvolle Talente, ne? So ein Logan Cooley, Dylan Gunther, Josh Doan, Akko Lehti. Ich bin mal gespannt. Also natürlich wird vor allem die Verteidigung gestärkt, denn so ein Sergachev ist ja gekommen. Allerdings war Jannis Moser weg. Ich glaube, dass Utah schon ein bisschen überraschen kann. Vielleicht so ähnlich wie Seattle im ersten Jahr. Wobei schon sehr viel passieren muss, dass das Team dann wirklich in die Playoff kommt. Aber ich glaube trotzdem, dieser Umzug, dieser Sommer war auf jeden Fall wirklich mal Licht am Ende der Tunnel. Nicht für die Leute in Arizona. Also wer da jetzt über Jahre zum Eishockey gegangen ist, tut mir wirklich leid, dass das Team da weggenommen wurde. Allerdings haben sie es ja auch nur so bekommen, ursprünglich aus Winnipeg. Deshalb, sollte man auch nicht zu sehr heulen. Trotzdem glaube ich, das war ganz groß für diesen Club, aber der wird auch noch ein paar Jahre brauchen, finde ich, um richtig was zu reißen. Denn 22 Punkte Rückstand auf Platz 4 aus dem Vorjahr, die holt man mal nicht so entspannt auf, auch wenn man neue Leute geholt hat, viele Talente hat, die den nächsten Schritt gehen werden und jetzt mehr Geld ausgegeben wird.
Ja, auch Arizona, weil ich da mal angefangen habe damit heute, ein Team, das noch nie im Stanley Cup-Finale war, Columbus in der zweiten Runde, Seattle natürlich jetzt noch nicht lang so dabei in der zweiten Runde und dazu Minnesota, Winnipeg und Arizona eben maximal im Halbfinale und Minnesota haben wir gerade drüber gesprochen, Arizona beziehungsweise jetzt eben Utah, jetzt das nächste Thema und ähnlich wie Minnesota, die habe ich so im Kopf so ein bisschen nicht nur in eine Division reinsortiert, sondern auch von den vergangenen Jahren eben dann da abgespeichert. Mannschaften, die immer eigentlich den nächsten Schritt gehen sollten, aber das nicht schaffen. Insofern ja, habe ich da gar nicht so viel in dem Fall jetzt beizutragen, außer es ist ja schon was anderes als Seattle und Vegas davor, ist ja kein Expansion-Team. Ja, es ist halt einfach die gleiche Mannschaft oder fast die gleiche Mannschaft, jetzt nur mit neuem Umfeld.
Aber für die Leute vor Ort wirkt es ja wie ein Expansion-Team. Ja. Das meine ich jetzt mit der Euphorie und Ticketverkauf und so.
Ja, was glaubst du da, was da jetzt auch so, gab irgendwie jetzt die Spekulation, es ist jetzt eine Saison Utah Hockey Club und dann wird es irgendwie Yeti oder so. Also da wird ja auch, denke ich, jetzt nächste Zeit was passieren. Sie haben nicht so viel Zeit gehabt, jetzt auch ein gescheites Logo zu entwerfen und auch den Namen und so weiter. Aber also interessant wird da für mich auch sein, was da so im Umfeld dann passiert rund um diese nicht ganz neue Franchise, aber diese Franchise in neuem Namen.
Ja, und natürlich aus deutscher Sicht, ob Maxi Zuber dann eine Chance kriegt. Oder Zuber, muss man ja sagen. Ne?
Muss man nicht, aber kann man, wenn man ihn richtig aussprechen will, sagt man Zuber. auf dem letzten Platz in dieser Division in der vergangenen Saison, die Chicago Blackhawks. Natürlich Connor Bedard, überragende Saison und auch der wird den nächsten Schritt machen und der wird richtig gut sein. Die Frage ist, was passiert um ihn rum? Neu finde ich schon interessant für den Sturm. Also kann sein, dass sie auch so spielen mit Bedard und dann zwei Neuen, nämlich mit Teräväinen und mit Bertuzzi, was finde ich sehr gut auf dem Papier aussieht. Bertuzzi,
der schnell vor allen Dingen.
Ja, genau. Und Bertuzzi auch einer, der hart spielt, in die Ecken geht, der arbeitet. Teräväinen dann doch auch eher ein Vorbereiter, ja. Bedard dann derjenige, der die Scheibe einfach am Schläger haben will und abschließen will. Teräväinen war ja schon mal da, 2015 den Stanley Cup gewonnen. Ach, mit Chicago.
Der ist schon 30, sehe ich gerade.
Genau, ja, das ist, hätte ich auch nicht gedacht, ne? Weil du denkst immer, der ist einer dieser jungen Finnen, ne? Der ist 30.
Ja, genau.
Ja, genau. Alec Martinez ist auch gekommen, finde ich einen guten Transfer. 3 Stanley Cups, 2 mit den Kings, einen mit den Vegas Golden Knights.
Und
weil,
ein das entscheidende Tor gemacht,
genau,
eine Verlängerung
des letzten Spiels. Ja, genau, damals gegen die Rangers.
Auch schon 37.
Auch schon, ja, aber also ich glaube, dass du, wenn du so ein Rebuild machst, dann trotzdem auch entsprechend Leute brauchst, die Erfahrung haben und die vielleicht jetzt nicht mehr auf dem allerhöchsten sportlichen Niveau sind, aber die eben ja auch die Jungen so ein bisschen anleiten können.
Aber ich dachte eigentlich, du hättest die schon mit Foligno
ja.
und mit Maroon und sowas. Ja. Naja, was soll's.
Natürlich bei den Chicago Blackhawks auch die Frage, was passiert mit Lukas Reichel. Ne? In der vergangenen Saison 16 Punkte nur gemacht in 65 Spielen, war zwischenzeitlich in der AHL 10 Spiele also auch da gemacht. Und das war einfach eine Strafversetzung, kann man nicht anders bezeichnen. Und dann ist die Frage, nachdem jetzt wirklich so in dem Jahrgang Stützle und Petarka richtig abgegangen sind, was passiert mit Reichel, der sogar noch höher gedraftet worden ist als JJ Petarka.
Ja, und was passiert generell mit den Blackhawks? Ich habe da eigentlich wenig Hoffnung, dass die sehr viel mehr reißen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder relativ weit unten landen und ja, dann mal abwarten, ob es in den nächsten Jahren, ob sie dann vielleicht auch mal richtig Geld in die Hand nehmen. Wobei man sagen muss, die haben relativ viele Spieler in diesem mittleren Bereich von so 3, 4, 5 Millionen, wenn sie ausgeben. Ne? Und dann auch ein paar Spieler bei, die das wahrscheinlich nicht mehr wert sind. Aber klar, in dem Jahr, wo man eh nicht ganz nach oben schielt, dann übernimmt man gerne auch mal den einen oder anderen Vertrag, der einem eigentlich zu teuer ist, weil man, genau wie du sagst, halt vielleicht einfach einen erfahrenen Mann dabei haben will. Aber das sind schon sehr viele Spieler, die eigentlich noch weg müssen, um dann das Geld frei zu haben für richtig gute Leute. Also ich glaube nicht, dass die Blackhawks dieses Jahr irgendwie was mit den Playoffs zu tun haben werden.
Zum Abschluss sind wir noch in der Pacific Division, auch interessant aus deutscher Sicht. Natürlich in der vergangenen Saison Vancouver da auf Platz 1, sind dann im Viertelfinale ausgeschieden gegen Edmonton. Die waren auf 2 in der Division, sind bis ins Finale eingezogen. LA Kings auf 3, Vegas Golden Knights auf 4, jeweils in der ersten Playoff-Runde raus. Vegas allerdings 2-0 schon vorne gegen Dallas und in 7 Spielen dann ausgeschieden. Das vielleicht schon mal als kleines Zeichen, wie gut diese Division ist. Und dann die Nicht-Playoffs-Teams auf 5 Calgary, auf 6 Seattle, auf 7 Anaheim und auf 8 San Jose. Wir fangen an mit den Vancouver Canucks.
Das tun wir und das mache ich. Und sind wir mal ehrlich, ich habe es jetzt nicht mehr nachgehört, aber wenn wir unsere Vorschau aus dem vergangenen Jahr hören würden, ich glaube, da hat niemand gesagt, dass Vancouver die Pacific Division gewinnen wird. Also das war ja wirklich das Überraschungsteam überhaupt der Saison. Am Ende dann nicht mehr ganz so gut in den Playoffs, dann auch natürlich auch Verletzungspech, weil Demko dann ausgefallen ist und irgendwie 70 verschiedene Torhüter spielen mussten. Trotzdem sage ich, sind auch dieses Jahr wieder ein Playoff-Kandidat, wobei ich nicht sage, dass sie da wieder so entspannt reinkommen. Könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen enger wird und wenn gerade Edmonton nicht am Anfang so durchhängen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das Ding holen. Trotzdem ist natürlich ein ganz gutes Fundament gelegt, vor allem in der Abwehr halt. Quinn Hughes hat sich zum absoluten Superstar entwickelt, Norris Trophy gewonnen, Ronek hat 8 Jahre verlängert und natürlich Elias Pettersson vorne im Sturm hat den teuersten Vertrag der Vereinsgeschichte unterschrieben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den Wert ist, ehrlich gesagt. Also vom Potenzial her sowieso, aber es auch zeigt, warten wir es mal ab. Neu gekommen ist einmal Jake DeBrus, nicht schlecht, und auf wen ich mich besonders freue, ist Jonathan Lekkerimäki. Also das, glaube ich, ist ein Spieler, auf den wir uns alle freuen können. Den haben wir ja bei der U18-WM doch schon in Kaufbeuren in Landshut gesehen, da hat er mir schon sehr gut gefallen. Und allerdings haben sie auch 2 Abgänge, die ein bisschen wehtun könnten, nämlich Zadorov und Lindholm.
Vancouver finde ich eine interessante Mannschaft in einem natürlich auch nicht so einfachen Markt, aber natürlich war das eine der Überraschungen der vergangenen Saison. Ich finde, die Mannschaft ist auch gut zusammengestellt. Sie haben die Tiefe, sie haben auch das absolute High-End. Ist es das absolute High-End? Weiß ich nicht. Also, du hast ja jetzt Pettersson angesprochen, würde ich so ein bisschen mitgehen. Also, wer ist der absolute Top-Stürmer? Pettersson hat den größten Vertrag. Auf jeden Fall ist er das wert. Also wirklich so ein absolute Nummer 1 und kann da mithalten, vor allem in dieser Division, die natürlich.
Ja, letztes Jahr immerhin 100 Punkte machen.
Ja, ja, analog. Aber wenn du halt in die Division schaust, dann hast du halt da. Ja, so Leute wie McDavid, Dreiseitel natürlich, du hast auf der Center-Position immer noch in LA, immer noch ein Kopitar, du hast die Vegas Golden Knights, die schon Stanley Cup gewonnen haben. Also insofern im Vergleich mit diesen Teams in der Verteidigung natürlich Quinn Hughes. Eine Mannschaft, die, glaube ich, einfach auch Spaß macht auf dem Eis, so wie sie spielt. Mich hat die Saison von Brock Besser sehr gefreut, dass der nach all den persönlichen Problem, die er gehabt hat, das war die Geschichte mit seinem Vater, dem es lang schlecht gegangen ist und der gestorben ist, 40 Tore gemacht hat, also auch da so eine Breakout-Season für Brock Besser. Und wenn diese Spieler dann eben an die Saison anknüpfen können, dann ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass die in der Regular Season wieder gut unterwegs sind. Ich sage trotzdem, ist eine toughe Division, ne? Weil gleich, wenn wir auf Platz 2 dann schauen, kommen halt die Edmonton Oilers, die sich einfach auch für die neue Saison vornehmen müssen, den Stanley Cup zu gewinnen und nicht weniger. Und ja, da sieht es ja im Kader auch wirklich gar nicht so schlecht aus. Die Offersheets haben wir schon angesprochen von den St. Louis Blues an Broberg und Holloway, die sie verloren haben. Dafür haben sie aber Jeff Skinner, Matt Savoy und Victor Arvidsson bekommen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. 2 davon, Skinner und Arvidsson, könnten mit Dreiseitel spielen. Immer die Frage, was funktioniert da? Wie bringst du McDavid und Dreiseitel auseinander? Du hast dann, wie hast du 2 Reihen, die wirklich auf ganz hohem Niveau spielen können? Wie sieht das aus? Mittlerweile ist es ja so, dass Nugent Hopkins ja gar nicht mehr so als Center unbedingt geführt wird. Spielt er mit McDavid? Ja, wahrscheinlich. McDavid Hyman, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Was bekommt Dreiseitel eben? Was sind die beiden Flügelstürmer, die auch mit Dreiseitel funktionieren im 5 gegen 5, dass das im Powerplay sehr, sehr gut aussehen wird? Das wissen wir auf jeden Fall. Also da werden die Oilers sicherlich ihre Tore machen. In der Verteidigung, ja, Wusch hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ekholm ist sein Verteidigerpartner, der spielt das, was man von ihm erwartet. Anfangs der vergangenen Saison noch nicht, dann aber immer mehr. Was passiert mit Darnell Nurse? Kann der sich noch einmal steigern und das eben abliefern, was von ihm erwartet wird? Und ja, was ist auf der Torwartposition? Also Stuart Skinner, welchen Stuart Skinner sehen wir da? Und da können wir dann eigentlich gar nicht sagen, den aus der vergangenen Saison oder aus einer bestimmten Phase, weil der teilweise in den Playoffs noch oder in Serien zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt eigentlich alles gezeigt hat. Insofern immer noch ein Fragezeichen hinter dieser Torwartposition bei den Edmonton Oilers, dass die vergangene Saison mit 7 Spielen dann im Finale gegen Florida hinten raus vor allem richtig stark war. Überhaupt keine Frage. Und dass Dreiseitel, McDavid sehr nah dran sind an dem Stanley Cup. Ich meine, klar, wenn du noch einen Sieg brauchst, näher geht's ja nicht mehr. Und übrigens da noch einmal, weil jetzt noch mehr rausgekommen ist aus dieser Amazon-Doku, die, glaube ich, jeder Eishockey-Fan einfach schauen muss. Ja, wir haben es ja in den Best of Seven.
Wie sie sich Doku nennt, das ist eine PR-Veranstaltung.
Okay, ja gut, dann wie willst du Amazon-Show?
Ja.
Was wir da von McDavid jetzt gesehen haben, ja, ist vielleicht eher in der Kabine doch ein bisschen anders, als er nach außen wirkt. Da hat er immer ein bisschen langweilig, aber der hat da schon auf den Putz gehauen und dem hat das richtig wehgetan, dass die Oilers das Finale nicht gewonnen haben. Insofern, ja, haben die halt einen Job zu erledigen und der heißt dann, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen.
Also ich sage, Edmund ist für mich der Top-Favorit auf den Titel, ganz klar. Aber es ist auch jetzt ihr Jahr. Und das liegt wie so oft am Geld, denn wir haben es alle mitbekommen, Leon Dreisel hat den größten Vertrag unterschrieben, den diese Liga aktuell zu bieten hat. Der wird aber erst ab 2025 aktiv. Das heißt, dieses Jahr geht er noch für 8,5 durch. Dann hast du einen Herrn Bouchard, den du eben schon erwähnt hast. Der verdient dieses Jahr nur 3,9. Der wird auch bald einen deutlich dickeren Vertrag kriegen. Und auch Herr McDavid wird bald einen ganz dicken Vertrag kriegen. Das heißt, diese drei Spieler alleine, die man wahrscheinlich als die besten drei bezeichnen kann, die sie haben, werden künftig wahrscheinlich das Doppelte von dem verdienen, was sie aktuell verdienen. Also gesamt, wenn wir alles drei addieren. Und dieses Jahr hast du halt noch die Chance, dass du so einen Arvidsson für 4 Millionen kriegst und Skinner für 3 Millionen kriegst, weil das natürlich auch Leute sind, die teilweise einen Buyout hatten wie Skinner, aber teilweise auch Leute sind, die sich denken, ja komm, ich habe schon ordentlich Geld verdient, dann unterschreibe ich mir für 1-2 Millionen weniger in Edmonton, weil ich einfach diesen Titel geholen will. Und dieses Jahr ist echt die Chance dafür da, weil nächstes Jahr kannst du dir nicht mehr die 4 Millionen für Arvidsson leisten oder übernächstes Jahr. Und die Frage ist, was macht das mit so einer Mannschaft? Wissen die alle, dass dieses Jahr die größte Chance ist? Erstens, weil du aus so einer besten Saison kommst und du hast jetzt schon mal so lange Playoffs erlebt und weißt, worauf es ankommt. Und zweitens halt wegen dieser Kohlesache. Also ich glaube, dieses Jahr ist ein ganz, ganz, ganz entscheidendes Jahr für die Oilers. Wenn sie dieses Jahr es nicht schaffen, wird es nächstes Jahr auf jeden Fall deutlich schwieriger als dieses Jahr, allein schon aus finanziellen Gründen.
Is this the year? Die Frage in Richtung Edmonton Oilers. Auf 3 waren die LA Kings in der vergangenen Saison.
Ja, und das ist so eine Mannschaft, da geht's irgendwie seit Jahren ein bisschen bergab, ne? Also klar, sind noch souverän Dritter geworden, haben wieder eine überragende Abwehr gehabt, da braucht man gar nicht drum rumreden und haben auch gute Special Teams und alles. Aber irgendwie werden die jedes Jahr schlichter, ne? Ich hatte ja über die Kings die Vorschau für das Eishockey News Sonderheft geschrieben und dann habe ich es dann nochmal aufgelistet. Ja, du hast 3 Jahre in Folge gegen Edmonton verloren. Ist natürlich bitter durch dieses Format mit den Divisions, dass du dann immer auf so eine Topmannschaft triffst. Aber im ersten Jahr hast du das in 7 Spielen verloren, im zweiten Jahr in 6 Spielen, im dritten Jahr nur noch in 5. Und mich würde nicht wundern, wenn die dieses Jahr gegeneinander spielen, sondern werden dann sogar nur 4. Also die sind schon wirklich auf dem absteigenden Ast, finde ich. Die Kings, sie investieren auch nicht so richtig, wurden ja von vielen als der Verlierer der Offseason genannt. Dann hat sich auch noch Drew Doughty jetzt verletzt. Also die Laune war auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Denen wird auch nicht so viel zugetraut. Und was man nicht vergessen darf, der Stuhl von Manager Rob Blake wackelt auch langsam. Und deswegen hat der jetzt so die alten Tugenden quasi beschworen. Er will mehr harte Arbeit sehen. Die Frage ist, das wirklich das Problem der LA Kings, dass er nicht hart genug gearbeitet wurde. Also zumindest hat Blake auch so verpflichtet, hat nämlich Janot geholt und Ron Vögele. Also schon Leute, die okay sind, aber die jetzt natürlich keine klassischen Topstürmer sind, aber die sollen durch ihre harte Arbeit eben dafür sorgen, dass die anderen, so ein Byfield, so ein Kopitar, wenn er so vorne rumläuft, Danault, dass die halt wieder mehr produzieren können, weil ihnen ein Arbeiter quasi den Rücken frei hält. Ne? Jetzt haben sie natürlich auch Leute verloren, ne? Unter anderem Cam Talbot im Tor, Matt Roy, Victor Arvidsson, Pierre-Luc Dubois. Das sind natürlich alles Leute mit großen Namen. Klar, Dubois ist irgendwie so ein Rätsel, ob der wirklich noch was reißt. So richtig gut war er nicht in L.A. Trotzdem sind das namhafte Abgänge und dazu neu gekommen ist Darcy Kuemper. Also keine Ahnung. Ist das der Torwart, der dich jetzt weiterbringt? Finde ich schwierig. Joe Edmonds noch da und dann eben die beiden anderen erwähnten, die Arbeitertypen. Also ich sage immer noch, die haben Potenzial. Die sind für mich auch eher ein Playoff-Team als ein Nicht-Playoff-Team. Aber dass die dann wirklich was reißen, sehe ich überhaupt nicht. Also L.A. für mich ein bisschen um absteigende Last.
Aber somit eine der geilsten Reihen der kompletten Liga, oder? Die haben sie auch im letzten Jahr in den Playoffs gegen Edmonton gezeigt mit Kopitar, Kempe, Fiala.
Ja.
Also weiß nicht, ob die wieder zusammenspielen.
Beifield auch super.
Ja, genau. Also wenn du da die 4 Stürmer nimmst, der Kopitar, Kempe, Fiala, Beifield, das ist schon richtig gut. Dann ist einfach der dritte Reiher-Center. Aber ja, genau. Also sehr wahrscheinlich eben dann irgendwie so dritter, vierter und dann weißt du, gegen wen du spielst also maximal dritter, vierter in der Division, sage ich jetzt mal. Und dann weißt du, gegen wen du spielst in der ersten Runde. Da kommst du entweder auf Edmonton oder kommst vielleicht auf Vegas, du kommst vielleicht auf Vancouver und gegen keinen dieser Mannschaften sind die LA Kings dann Favorit dazu. Drew Doughty hat es aktuell noch verletzt, Knöchel gebrochen, ja, also auch eine längere Ausfallzeit. Und ich finde irgendwie so, bei den Kings ist bei mir immer so das Bild, da steht irgendwie so entweder der Kopitar oder der Doughty, am besten noch der Doughty mit seiner Zahnlücke, der steht so auf dem Surfbrett mit dem Stanley Cup und der Stanley Cup, der drückt ihn so runter und dann geht er so langsam unter, weil du denkst, okay, die Kings, die alte Zeit, die ist vorbei. Und dann jetzt in der vergangenen Saison, dann taucht er mit dem Surfbrett immer so ein bisschen auf, ja, und dann hält er den Stanley Cup so ganz verzweifelt raus und denkst, ah, kommen die vielleicht auch nochmal? Also ein bisschen, was du dir ja auch bei Pittsburgh, Washington, was du dir immer die Frage stellst, ja, ist das jetzt ein kompletter Umbruch? Müssen die wirklich sagen, okay, nachdem die weg sind, jetzt Doughty und Kopitar natürlich jetzt die beiden Gesichter der Stanley Cups, die sie gewonnen haben, müssen die dann komplett wieder einen Umbruch machen oder schaffen sie es, um diese beiden wieder aufzubauen? Dann tauchen sie mal, schwimmen sie ein bisschen hoch wieder und dann reicht es aber halt dann doch nicht in der ersten Playoff-Runde. Ja, das sind für mich die Kings.
Also ich habe aber die Aufstellung vom letzten Spiel nachgeguckt. Also die erste Reihe ist komplett da mit Kempe, Kopitar und Byfield. Die zweite Reihe, dann Arvidsson weg, dann No ist noch da. Moore
genau, stimmt.
Noch.
Byfield war es ja dann in den Playoffs. Kempe mit Kopitar und Byfield, gespielt. Genau. Ja, genau. Fiala war es ja gar nicht. Ja.
Die sind natürlich noch top. Aber wenn wir überlegen, wie wir vergangene Saison vorher über die gesprochen haben, gibt es überhaupt ein Team, was drei bessere Center hat als die mit Dubois, Kopitar und Dano? Naja, Dubois hat dann nicht viel gerissen. Dano ist zwar ein bisschen offensiver geworden als in der Zeit in Montreal, aber sagen wir so, dass sie jetzt die besten Center der Liga haben, wie viele dachten vergangene Saison, weil sie ja eben gedachten, wir sind gegen Edmonton ausgeschieden, die haben so überragende Center, das müssen wir matchen. Hat irgendwie nicht ganz funktioniert und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr funktionieren würde, falls sie sich nochmal sehen.
Ja, wobei die Center jetzt ja eher Kopitar, Byfield und Dano sind. Ja, deswegen ich da
wobei ja viele sagen, Byfield ist eher mittlerweile für den Flügel da, ja, ne? Weil er halt sich so etabliert hat und weil er da auch nicht so viel defensiv denken muss. Also
ja, aber vielleicht ist das der Schritt, den die Kings dann auch brauchen, dass Byfield vielleicht auch auf der Center-Position spielt. Ne? Deswegen habe ich das jetzt irgendwie durcheinander
gebracht. Kopitar ist auch nicht mehr der Jüngste, wer weiß, wie lange noch da. Vielleicht macht Byfield noch ein paar Jahre mit Kopitar zusammen und wenn der weg ist, rückt er dann in die Mitte. Aber, kann natürlich auch sein.
Aber nochmal, also Kopitar, Kempe, Byfield war natürlich letztes Jahr diese spektakuläre Reihe. Ne? Fiala war dann bei der Weltmeisterschaft spektakulär, deswegen habe ich da irgendwie was durcheinander geworfen. Und Byfield steht bei mir jetzt im Lineup aktuell als Nummer 2 Center, wo er dann spielen wird. Werden wir dann sehen. Vegas auf Platz 4.
Tja, fällt mir auch nichts zu ein. Aber
nee, es ist so. Ja, also ich habe es ja vorher schon gesagt, erste Playoff-Runde raus, aber die waren halt 2-0 gegen Dallas vorne. Die hätten die schlagen können. Ne? Und dann kommen die vielleicht ins Conference-Finale und können auch da den Edmonton Oilers wehtun. Ja? Also,
Halbfinale meinst du, oder?
Ja, genau, ins Halbfinale und könnten da auch den Oilers wehtun. Also das ist eine Mannschaft, die, obwohl sie eben in der ersten Playoff-Runde raus sind in der vergangenen Saison, ja da auch schon wieder gezeigt hat, dass sie ja für alles eigentlich gut sind. Du hast natürlich immer noch Eichel, Carlson, Stone, Theodore, Petrangelo, du hast noch Hennepin, also du hast den Kern der Mannschaft gehalten. Natürlich Chandler Stevenson, das ist jetzt auch so ein Opfer des Stanley Cup Gewinns vor ein paar Jahren, ja, dass viele dann noch einen dickeren Vertrag unterschreiben und dann jetzt eigentlich schon in den letzten Jahren immer klar war, okay, Chandler Stevenson wird es dann irgendwann erwischen. Holtz, Olofsson, zwei Schweden, Tanner Pearson gekommen und ansonsten, ja, einfach die Mannschaft, die wir da kennen, seit Jahren eigentlich, natürlich immer mit ein paar Anpassungen, Torwartposition Hill und Samsonov, ja, haut mich auch nicht vom Hocker, wobei Hill natürlich Richtung
nicht.
Stanley Cup hat er überragend gehalten, aber das ist jetzt auch kein nicht der Goalie, den ich unbedingt drin haben will, wenn ich hier einen Stanley Cup vor der Saison vornehme. Ansonsten, ja, eine tief besetzte, gute Mannschaft, die er, glaube ich, in den Playoffs in der Division auch wirklich jeden schlagen kann. Ob es dann tut, ist eine andere Frage.
Ja, die aber auch nicht jünger wird, ne? Also da sind ja auch so ein paar Leute bei, wie so Mark Stone, der häufiger mal verletzt ist, ne? Also ja, ist natürlich trotzdem für mich auch eine Mannschaft, die in die Playoffs gehört und dann auch durch die Erfahrung weiterkommen kann, aber ist für mich trotzdem keine, die ganz weit kommt. Also ja, Vegas ist für mich ja so ein Viertelfinalkandidat irgendwie, aber dann ist es wahrscheinlich auch vorbei. Dann mache ich mal weiter mit einem Team, was meiner Meinung nach auf gar keinen Fall ins Viertelfinale kommen wird, nämlich die Calgary Flames. Denn vor 2 Jahren waren sie wirklich noch ein Kandidat für ganz oben, aber was sie dann alles abgegeben haben, also erst diese Top-Reihe mit Linton, Goodrow und Kachuk, dann ist noch Hennepin weg, jetzt Markström und Mangiapane weg. Also das riecht sehr nach großem Neuaufbau in Calgary und ich glaube, das wird ein ganz, ganz zähes Jahr. Richtig gute Leute hast du eigentlich nur noch Huberdeau, Kadri und vielleicht noch Sharangovic, Kuzmenko und ja, Coleman geht auch noch. Aber sonst, die haben ja auch wirklich nichts dafür im Sommer getan, um wieder besser zu werden. Sie haben Anthony Mantha geholt, auch nicht gerade der Allergeilste. Und wie gesagt, nochmal Markström und Mangiapane weg. Ich glaube, das wird sehr zäh als Calgary-Eishockey-Fan, dieses Jahr die NHL zu verfolgen, weil du wirst sehr viel Edmonton-Jubel sehen und sehr viel Calgary-Trauer.
Ja, also flasht mich auch gar nicht die Mannschaft. Ja, also Kadri mag ich schon immer als Spielertyp und
ja, einfach auch gerade die dumme Fouls in Playoffs macht.
Genau, irgendwie aber auch drei Spiele gesperrt aber ist. Auch als Typ auf dem Eis, aber sonst fehlt mir da das ja, eigentlich fast komplett. Uyghur vielleicht noch in der Verteidigung. Ja, wieder, da sind wir jetzt so bei Middle of the Pack. Es ist halt einfach auch
Nee, aber genau,
Middle of the Pack in der vergangenen Saison. Ja gut, aber da sind auch noch, da hinten sind auch noch Anaheim und San Jose. Ja, können wir dann gleich drüber sprechen.
Ja, gut,
aber
ja, ist natürlich eine Katastrophe.
Genau, also dann vielleicht weg, rutschen die auch zwei Plätze ab, ich weiß nicht. Aber das ist einfach auch so, diese Liga, dass es einfach dann Teams gibt, die nicht erfolgreich waren in der vergangenen Saison und dann auch einfach so unsexy bleiben, muss man es einfach ganz deutlich sagen.
Ja, ja, aber ich finde es ja trotzdem richtig, dass man dann sagt, okay, dann reißen wir das hier komplett ein. Ja, ne? Weil dieses, wir versuchen jedes Jahr irgendwie 16. zu werden, bringt dich ja langfristig auch nicht weiter in der Liga, in der du dich weder irgendwie, wo du nicht jeden Abstieg spielen musst und in der es keinen internationalen Wettbewerb gibt. Ne? Also es geht ja wirklich nur Meister oder nicht Meister.
Ja,
und
aber
so
da
wirst
fehlt,
du halt nicht Meister. Genau, und deshalb sagt Calgary jetzt, komm, wir reißen alles ein und versuchen es aufzubauen. Ja. Da kriegen sie ja vielleicht auch eine neue Halle und so. Also ich glaube, da wird in den nächsten Jahren schon ein bisschen was geschehen in Calgary, aber die nächste Saison, die wird, glaube ich, ziemlich trist.
Ja, aber so richtig schlecht waren sie die letzten Jahre auch nicht und deswegen ist halt da kein Mitschkov, kein Celebrini, kein Bedard da. Ne? Und dann kannst du wenigstens sagen, okay, gut, wenigstens der ist da. Die werden vielleicht, also bei Chicago zum Beispiel vergangene Saison, die werden wahrscheinlich Letzter in der Division, aber du hast zumindest Connor Bedard, ja, der jetzt schon spektakulär ist und der die Zukunft ist und der mithelfen kann, diese Mannschaft aufzubauen und das fehlt bei Calgary halt noch.
Ja, ich werde gerade mal nachgucken, wann diese Halle gebaut wird. Okay, die Grundsteinlegung war jetzt schon im Juli und the new arena is planned to open prior to the start of the 27-28 Saison.
The 27-28 Saison, okay, alles klar. Ja. Seattle Kraken
sind dann... Das spricht man so aus auf Englisch. Ja. Wusste ich, ob du das nicht wusstest.
Seattle Kraken auf dem 6. Platz in dieser Division gewesen, was da auffällig ist. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Los eines Expansion-Teams. Wenig High-End-Spieler bei den Seattle Kraken auf jeden Fall. Das war ja bei den Vegas Golden Knights, dachten wir das am Anfang auch. Da wurden wir dann getäuscht und die kamen schnell ins Stanley Cup-Finale und haben dann auch relativ schnell den Stanley Cup gewonnen. Bei Seattle, ja, in der vergangenen Saison eben die Playoffs verpasst. Sie haben so ein bisschen was daran geändert, an diesem fehlenden High-End. Also Brandon Montour in der Verteidigung und Chandler Stephenson im Sturm. Jeweils den Stanley Cup gewonnen. Natürlich jetzt auch nicht alleroberstes Regal, aber du hast da zumindest Spieler, die gut sind weiterhin und die auch erfolgreich waren. Ansonsten diese Mannschaft wenig umgebaut, ist natürlich das Team von Philipp Grubauer, bei dem immer die Frage, was spielt der für eine Saison, gehörte schon mal statistisch zu den besseren Goalies der Liga, gehörte aber auch schon mal statistisch zu den schlechteren Goalies der Liga, deswegen natürlich auch ein Team, auf das wir ein bisschen mehr schauen, weil Grubauer da spielt. Ich sehe jetzt in der Division wenig Chancen, dass sie sich da auf die Top 3 schieben. Die sind für mich mit Edmonton, Vegas, Vancouver nicht vergeben, würde ich sagen, aber die sind da weiter vorne und dann sehe ich LA noch vor Seattle auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch. Also haben wir ja schon, also quasi was du sagst über diesen gesamten Club, kann man auch zu den Spielern sagen. Ne? Da ist keiner, der mich so richtig vom Hocker reißt. Ja, mal sehen, was Shane Wright so macht. Ich glaube, mittlerweile ist es gar nicht mehr so unberechtigt, dass er nicht als Nummer 1 gedraftet wurde in dem Jahr. Also keine Ahnung, kann sich natürlich noch komplett ändern, aber ja, irgendwie ist Seattle... Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein komisches Team, wo ich auch nicht so richtig ein Gefühl für kriege. Viele gute Leute, klar, Montour ist natürlich eine super Verpflichtung, aber sonst fehlt es mir so an absoluten High-End-Leuten, ehrlich gesagt. Die fehlen mir aber auch in Anaheim, das ist das nächste Team und das ist ein Team, was vergangen ist, das auch 39 Punkte Rückstand hatte. Also eigentlich ging es im Oktober los und Ende Oktober war schon vorbei für die Ducks, muss man sagen. Ne? Also klar, nicht wirklich, aber... Schwierig. Das Wichtigste im Sommer war für mich, dass sie endlich wieder ihr schönes Logo mit der Entenmaske haben. Ernsthaft jetzt, ne? Also, ich fand das mit Abstand die hässlichsten Trikots der Liga und das hässlichste Logo über Jahre. Ich meine, die Trikots gefallen mir immer noch nicht, aber zumindest haben sie das Logo wieder. Und auch sonst wird ziemlich gewerkelt und umgebaut. Also, seit 6 Jahren waren die jetzt nicht in den Playoffs, sind zwar vergangen, so etwas besser geworden, was man sich kaum vorstellen kann bei 39 Punkten Rückstand. Aber sie sind halt doch ein bisschen besser geworden in allen Kategorien, trotzdem weiter ganz weit unten. Haben zwar viel Talent im Kader, aber es dürfte noch längst nicht reichen. Die haben immerhin 3 Leute in Top 35 letztes Jahr gezogen, aber sind noch nicht so weit. Auch nicht Herr Seneki, der Nummer 3 Pick. Sigurds hat eine schwache Saison gespielt, finde ich. Also sie haben ja mehrere Talente. Ne? Auch so ein Leo Carlsson, so ein Mark McTavish und vielleicht sogar, wie spricht ihr denn aus? Pavel Minchukov. Da sind viele hoffnungsvolle Leute bei, die wirklich was reißen können, weil sie halt in den letzten Jahren diverse Male in den Top 3 gepickt haben, auch ganz oft Top 10 oder grundsätzlich Erstrunden-Picks, auch so ein Katagotier oder der dann für Jamie Drysdale kam, ist auf jeden Fall ein guter Mann. Aber die müssen natürlich auch alle mal was reißen. Und ich finde gerade so ein Trevor Zegras hat irgendwie im vergangenen Jahr dermaßen abgebaut. Irgendwie kommt es mir generell so vor, als sei der vielleicht nur so ein Computerspielphänomen, so ein Trickboy, aber ist halt kein Mann, der wirklich...
Alles klar, Torts.
Ich meine, jetzt mal ernsthaft, also der macht zwar geile Aktionen, so einzelne Aktionen, aber ist der ein Mann, der dich wirklich als Team langfristig sehr viel besser macht? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also ich finde, der ist vielleicht ein bisschen viel gehypt worden durch seine ganzen Michigan-Geschichten. Wen ich mich immer freue, der ist ein längerer Radko Gudasch und dem ich ja bei der WM dieses Jahr auch nach Spielen, wenn ich mal Quatsch habe, echt ein geiler Typ. Also auf dem Eis manchmal echt asozial, muss man auch sagen. Aber ich glaube, dass der für eine Kabine wichtig ist und kann auch ganz gut quatschen. Noch ein anderer Tscheche, Lukas Dostal.
Deswegen neuer Kapitän. Also finde ich schon, der Gudas, der ist seit der vergangenen Saison erst da. Der ist neu da. Letzte Saison war er schon da. 22, 23 noch in Florida. Vergangene Saison komplett in Anaheim. Genau, jetzt ist er Kapitän geworden. Er ist ja auch so ein Spieler. Er ist ja auch vom Spielerischen ist es auf jeden Fall nicht die erste Wahl, der Kapitän. Ne? Aber
so ein harter Verteidiger, der so einen Laden hinten zusammenhält, den kann man ja schon mal als Kapitän machen. Ne? Aber ich gebe dir recht.
Wo gibt es sonst in der Liga? Also wo gibt es nochmal so einen Kapitän wie Radko Gudas? Du hast entweder halt den besten Spieler, ja, oder du hast dann einfach, der wirklich schon lang da ist oder so. Ja, so ein Foligno zum Beispiel von mir, also noch in Chicago, auch so ein bisschen überraschend vielleicht, aber der ist ja auch übergangsweise bis Bedard dann das C bekommt. Ja. Aber jetzt Gudas, also ist schon außergewöhnlich, finde ich, diese Wahl.
Aber er ist halt aber
ich will nicht sagen, dass es falsch ist, ne? Aber es ist irgendwie schon was Spezielles. Ne?
Ja, klar. Vor allem ist ja auch keiner, von dem man erwartet, dass er jetzt noch ein paar Jahre da bleibt. Es gibt ja viele Vereine in der NHL, die haben einfach mal 2-3 Jahre gar keinen Kapitän, weil das Kapitänsamt bei denen so wichtig ist, dass sie sagen, das vergeben wir jetzt nicht offiziell. Ne? Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber noch ein anderer Tscheche, Herr Lukas Dostal, kann er so den Schwung von der WM mitbringen? Vielleicht, weiß man nicht genau. Und sonst, was ist passiert? Ich meine, Robbie Fabry haben sie geholt. Sonst haben sie wenig gemacht und weg ist Jakob Silverberg, aber keine Ahnung, sie war jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr die Riesengranate, ne? Und insgesamt ist da nicht viel passiert. Ich glaube, Anaheim wird wieder eine ziemliche Schrottsaison spielen, aber haben wir, wie gesagt, ein paar Talente, die sich weiterentwickeln können und die auch Spaß machen können.
Ein Gedanke zu den Ducks, da sind sehr, sehr viele Spieler dabei, die ich bei den U20-Weltmeisterschaften, die ich die letzten Jahre kommentiert habe, gesehen habe, also mal vom Alter sortiert, Leo Carlsson, Carter Gauthier, Owen Zellweger, Mason McTavish und dann sind wir schon bei Trevor Zegras. Zegras hat zu der Zeit absolut dominiert, hat das nicht, wie du gesagt hast, nicht auf NHL-Niveau heben können bis jetzt und auch ganz auffällig, dass von den ganz Jungen hat jetzt auch noch keiner so einen richtig fetten Vertrag unterschrieben. Ja, also Zegras mit 5,75, ja auch nicht lang, sondern bis 2026, ja, da merkst du auch, okay, das wollen wir uns erst nochmal anschauen von Clubseite, wie das funktioniert. Und da bist du dann bei den Jungen, dann musst du bis zu Troy Terry gehen, 27, wo du bei 7 Millionen landest. Ansonsten verdient da, abgesehen von Zegras, keiner mehr, deutlich mehr als 1 Million. Heißt also, die Frage ist für mich, können diese jungen Spieler, die es auf dem U20-Level international gezeigt haben, können die das jetzt auch in der NHL zeigen? Und für den Rebuild der Anaheim Ducks ist es halt elementar, dass sie es dann eben auch zeigen. Werden sie es zeigen?
Ja, und selbes Thema wie bei den Teams da aus dem Osten, gibt es nicht auch irgendwann mal zu viele Talente? Also nicht im Sinne von, wir haben zu viele gute Spieler, sondern im Sinne von, das ist zu jung, wir brauchen irgendwie eine bessere Mischung im Kader. Und das siehst du gerade bei so Teams, die jahrelang nicht in die Playoffs gekommen sind, die natürlich immer dann jedes Jahr hochdraften, dass die dann irgendwann eine Fülle an Kandidaten haben für die ersten Reihen und irgendwann sind natürlich auch die Plätze begrenzt. Und du kannst das natürlich auch nicht nur mit jungen Leuten machen. Deswegen sind so 7, 8 Jahre Playoffs verpassen echt nicht so doll. Abgesehen jetzt davon, dass du natürlich keinen Bock hast, die Playoffs zu verpassen, sondern auch so für die Zukunft. So 3, 4 Jahre, okay, nochmal neu aufladen, ein paar gute Talente reinholen mit ein paar Älteren, aber so lange, dass du immer und immer neue Talente dazu kriegst, vielleicht musst du ein paar von denen dann auch einfach mal wegtrainen gegen erfahrenere Leute.
Könnte man wahrscheinlich fast genauso auch über die San Jose Sharks sagen, was du jetzt gerade zu den Anaheim Ducks gesagt hast. Wobei da würde ich halt sagen, die sind mittendrin in diesem Rebuild und haben natürlich jetzt
mit Macklin. Da dauert es noch ein paar Jahre, ne?
Ja, das dauert ein paar Jahre. Die haben eben mit Macklin Celebrini dann einfach den Mann, der der jetzt auch schon gegen Erwachsene gespielt hat, ja, im College, das muss man ja auch mal sagen, der hat nicht in Kanada in der Juniorenliga gespielt, sondern im College, da spielst du gegen Anfang 20-Jährige. Klar, du spielst nicht gegen einen 29-jährigen ausgebufften NHL-Profi, aber das finde ich schon sehr interessant, wie jetzt der Nummer 1-Pick dann eben sich präsentiert bei den San Jose Sharks. Der wird die jetzt nicht alleine in der ersten Saison an die Playoffs schießen, ganz im Gegenteil, die werden weiter hinten drin hängen, aber ist schon auffällig, ne? Also bei Daily Faceoff sind jetzt Celebrini und Will Smith, der ja 2023 ja Nummer 4 gedraftet worden ist, auch sehr, sehr hoch. Die ersten beiden Center, also ein Teenager und ein, wie alt ist Smith, 20-Jähriger, ja, als die ersten beiden Center. Toffoli ist gekommen aus Winnipeg, vielleicht auch einer, der in der Reihe mit Celebrini und Smith dann auch nochmal unterstützen kann und Tore schießen kann. Ansonsten, vergangene Saison, Mikael Granlund, Topscorer mit 60 Punkten. Nur einer, der die 50-Punkte-Marke geknackt hat. Der Kapitän Logan Couture fällt wahrscheinlich die gesamte Saison aus. Also hart natürlich, auch für Nico Sturm. Das hat er ja während der Weltmeisterschaft auch dir gegenüber oder den Journalisten gegenüber geäußert, dass das schon auch wirklich hart war für den Kopf, immer zu verlieren und deswegen bei der Weltmeisterschaft auch schöner war, mal zu lachen nach dem Spiel. Also man braucht da auch Durchhaltevermögen bei so einem Rebuild als erfahrener Spieler und das kriegen wir, glaube ich, dann über Nico Sturm ganz gut mit.
Ja, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass dieses Jahr mehr zu lachen gibt. Ne? Und die Frage ist, wie geht es da für Nico Sturm weiter? Ist doch jetzt schon die letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Von seinem 3x2-Vertrag. Ne? Deswegen, ich hoffe für ihn, dass es wieder ein bisschen besser läuft. Klar, bullymäßig war er ja lange Zeit einer der Besten der ganzen Liga, aber punktemäßig natürlich sehr wenig, was natürlich auch an seinen Kollegen lag, an seiner Aufnahmestellung und sowas. Aber ich hoffe, dass er nochmal so eine Saison spielt, dass er sich nochmal für einen neuen Vertrag empfehlen kann bei irgendeinem Team, weil die Geschichte von Nico Sturm ist einfach gut, wie er sich ja durchgebissen hat und ist auch ein sehr, sehr netter Kerl. Und auch wenn das ja nicht immer das Wichtigste ist, aber ihm würde ich es wirklich gönnen, nochmal einen neuen Vertrag zu kriegen. Ob der dann in San Jose sein muss, ich würde ihm sogar gönnen, vielleicht nochmal zu einem Team zu gehen, wo es ein bisschen schneller geht, wo er noch ein paar Ambitionen hat, nach oben zu kommen, weil in San Jose sehe ich wahrscheinlich auch in den nächsten 2-3 Jahren kein Playoff-Spiel.
Oder dann irgendwann Nico Sturm, ja gut, der ist 29, so schnell wird es noch nicht sein, dass er in Augsburg da seine Karriere ausklingen lässt und wer weiß, wie ehrgeizig der ist, weiß auch, dass der um den nächsten NHL-Vertrag auf jeden Fall kämpfen wird und ich glaube auch, ob es jetzt in San Jose ist oder woanders, mit den Qualitäten in dem Alter kriegst du da auch einen neuen Club. Wenn ihr wisst, was wir dann zu den Leistungen der Deutschen sagen, auch so Nacht für Nacht, was da passiert in der NHL, wie sich die Deutschen schlagen, was sind so die Haupttrends, wer ist gerade richtig on fire, wer weniger. Ja, dann geht das eigentlich am besten über die 10 Minuten Eishockey. Also da sprechen wir dann, wenn die NHL-Saison jetzt wieder läuft, eigentlich täglich oder an allen Wochentagen auch über die NHL, was war in der letzten Nacht los. Insofern, ja, die Deutschen kommen dann da wieder ein bisschen mehr auch in den Fokus. Das war unsere Vorschau auf die neue NHL-Saison. Wir wünschen euch da viel, viel Spaß und wie gesagt, wir sprechen regelmäßig drüber im großen Podcast, immer normalerweise Anfang der Woche und vor allem in den 10 Minuten Eishockey. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wenn ihr ja Teil der Bissl Hockey Community werden wollt und das Projekt unterstützen wollt, dann geht auf steady.de/bisslhockey. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.
Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.